Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Kennt ihr diese Theorie, dass Jonesy und das Alien eigentlich zusammenarbeiten? Ich habe da mal vor Jahrzehnten mal, ich habe da mal ein Video drüber gemacht bei Filmstarts. Es ist so eine Quatschtheorie, dass halt, wenn man darauf achtet, dass Jonesy ihn quasi mit Absicht da rein lurrt, damit das Alien ihn dann essen kann.
Um Gottes Willen, Marco, was ist mit dir passiert?
Oh Gott. Das ist Fred, mein Mitbewohner, der kommt immer mal wieder vorbei.
Ihr habt ein sehr inniges Verhältnis, sehe ich.
Ich habe das Gefühl, das ist nicht die sicherste Podcast-Aufnahme, die wir jeweils gemacht haben.
Ich sehe, ihr habt nicht auf Instagram mein Halloween-Kostüm gesehen, ne?
Doch, habe ich, aber ich war trotzdem nicht darauf vorbereitet, dass es jetzt nochmal zum Vorschein kommt.
Das ist eine Replika eines Facehuggers, relativ biegbar. Normalerweise hängt die bei mir im Eingangsbereich an der Garderobe immer so zur Begrüßung der Gäste.
Entspannt, wenn Leute zu Besuch kommen, ja. War gut zu wissen, wenn ich jemals mal in deinem Haus bin, dass ich dann... aber ich erschrecke mich trotzdem noch wahrscheinlich, weil ich es bis dahin wieder vergessen habe.
Also wie ihr mit dem Facehugger in Kontakt gekommen seid, das wissen wir ja jetzt. Aber was ich euch mal fragen wollte, wisst ihr denn noch, wie ihr zum ersten Mal mit den Alien-Filmen in Kontakt gekommen seid? Wer kann sich erinnern?
Ich kann mich tatsächlich erinnern, weil das während meines Studiums war und dann hatten wir halt ganz viele Filmkurse und darin ging es halt häufiger mal um Alien, so quasi in so einem Nebensatz eher aber eigentlich. Und dann dachte ich immer so, oh, irgendwie muss ich jetzt mal anschauen, die Filme. Und dann habe ich mich aber immer nicht so richtig getraut, weil ich halt dachte, vielleicht ist es zu gruselig. Und dann habe ich mit einer anderen Freundin drüber gesprochen und dann waren wir so, okay, wir gucken es einfach zusammen. Und dann haben wir uns, weil wir die Filme nicht hatten und es gab damals, glaube ich, auch nur Netflix noch, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall noch nicht so viele Streaming-Plattformen. Und dann haben wir uns die Filme alle nacheinander in der Stadtbibliothek physisch ausgeliehen und hatten dann immer die Filme da liegen. Und dann haben wir quasi über so ein paar Wochen haben wir uns immer getroffen und dann immer zusammen immer wieder quasi einen neuen Alien-Film geschaut. Und genau, das ist so die krasse Story,
wie
ich
die Filme zu machen. Wie cool, ja. Stadtbibliothek for the win.
Ja, ist
Marco,
wirklich so.
Wie war's bei dir?
Ich weiß es auch noch sehr genau. Es gibt wahrscheinlich nur so vielleicht zwei Handvoll Filme, bei denen ich genau weiß, wie alt ich war, als ich sie gesehen habe. Und bei Alien war es 12 Jahre alt. Auf jeden Fall ein Tick zu früh.
Ich war gestorben mit 12.
Der lief wie so vieles, was mich geprägt hat in meinem Leben. Samstagabends in der ARD. Und also nachts in der ARD. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und meine Eltern waren mit im Raum, aber sind schon lange eingeschlafen. Wir haben bestimmt irgendeine Samstagabendshow geschaut oder was auch immer. Ich wusste aber, dass Alien läuft und habe schön abgewartet. Und die sind dann irgendwann entschlummert, als er ein Facehugger auf ihrem Gesicht. Und ich habe dann diesen Film das allererste Mal gesehen. Das werde ich nie vergessen. Ich weiß noch, ich war in so eine Decke eingemummelt und habe mir diesen Film angeschaut. Ich meine, in der Popkultur wäre es schon relativ bekannt gewesen, wie das Alien aussah, weil Alien 4 war noch relativ frisch, also schon in den Kinos oder so. Ich hatte sogar ein Poster davon an der Wand hängen, weil ich das so cool fand. Man wusste, wie das Alien aussieht, aber wie sie es präsentiert haben, war trotzdem so neu und anders. Und das kannst du auch nicht wiederholen. Du kannst den ersten Alien nicht wiederholen. Und der Film braucht ja auch so lange, bis er dir wirklich das Alien vorstellt. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich in dieser Decke eingelullt war. Überall waren die Lichter aus. Meine Eltern haben vor sich hingeratzt. Und ich gucke diesen Film im Fernsehen. Und es gab durchaus Momente, da habe ich mich so richtig so... Ich war... nicht so jung, um die Augen zu halten, aber die Decke war so.
Aber sind deine Eltern dann irgendwann aufgewacht und waren so, nö. Marco, was guckst du da?
Die haben einen Schlaf, das kannst du dir nicht vorstellen. Krass, okay. Also ich kannte mich, ich wüsste ich noch, weil ich hatte mal viel Ärger mit meinem Vater, als er aufgewacht ist bei Reservoir Dogs. Und es gibt halt eine Stelle, an der ein Elternteil nicht aufwachen darf bei Reservoir Dogs und es war genau diese Stelle. Und das ist das erste und einzige Mal, dass ich tiefer mit meinem Vater über Filme diskutiert habe und was sie bedeuten. Und dass es halt nicht um bloße pornöse Gewaltdarstellung angeht, um diesen Voyeurismus, sondern dass hier also künstlerisch selektiert sehr viel passiert. Zum Beispiel, dass die Kamera nicht zeigt, was passiert, aber in deinem Kopf passiert ist. Und das ist ganz schrecklich bei Reservoir Dogs. Und so ähnlich ist es ja auch bei Alien. Sehr viel passiert in unserem Kopf. Und das macht den Film so genial. Und bis heute ist er seit diesem Abend samstags, ich war 12 Jahre alt, eingemummelt in die Decke. Es ist mein absoluter Lieblingshorrorfilm aller Zeiten, weil er dieses Gefühl halt einmal in mein Leben gebracht hat, wie ein Horrorfilm funktionieren kann, bloß mit der Atmosphäre, bloß mit diesen langsamen Kamerafahrten durch dieses Raumschiff. Und das ist unmöglich zu replizieren. von irgendeinem anderen Horrorfilm noch von Alien selbst. Und natürlich wird dieses erste Gefühl auch nie wieder repliziert werden. Das heißt, es ist auch viel Nostalgie dahinter, dass es mein Lieblingshorrorfilm ist. Aber wenn ich den heute noch sehe, und das habe ich vorletztes Jahr wegen einem Rewatch nochmal gemacht, diese Atmosphäre killt mich immer noch. Also Ridley Scott hat zwei der atmosphärischsten Filme aller Zeiten gemacht. Der eine ist Blade Runner, der andere ist Alien. Und die sind auf einer Stufe.
Jetzt nimm nicht so viel weg vorweg, Marco. Wir wollen hier noch ein bisschen drüber reden. Ich bin sehr neidisch auf euch beide. Ich kann mich nämlich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, wann und wo ich Alien oder Aliens zum ersten Mal geguckt habe. Ich weiß nur, dass ich für die ganzen alten Filme noch zu klein war. Der erste Film, den ich tatsächlich im Kino geschaut habe, war Prometheus. Ausgerechnet Prometheus. Aber natürlich habe ich dann noch die anderen Filme nachgeholt. Und Alien ist auch einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Lieblingsfilme. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, powered by Vodafone, eurem Podcast für Filme und Serien. Kleiner Service-Hinweis zu Beginn. Wir veröffentlichen unsere Podcasts und den Witcast jetzt immer freitags. Wir sind ja darauf umgestellt, dass wir jetzt auch zusätzlich zu dem Podcast immer ein Video aufnehmen. Und da brauchen wir einfach mehr Zeit, das zu schneiden. Deswegen, wenn ihr also donnerstags immer wieder Spotify aktualisiert und euch wundert, wo denn die neue Folge von Quadrataugen bleibt, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, Berichte darüber gab es schon länger, aber vor rund einem Monat haben wir den offiziellen Teaser zu Alien Earth zu sehen bekommen. Der erste richtige Trailer ist leider immer noch nicht da, aber wir können nicht länger warten. Wir müssen über die Alien-Filmreihe und auch ein bisschen über die kommende Alien-Serie sprechen. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac. Und du bist ja ein klein bisschen ein Angsthase. Du hast dich aber trotzdem getraut, die Alien-Filme anzuschauen. Großes Lob dafür. Ach, hallo, Lisa.
Hallo.
Und dann haben wir noch dabei Marco Risch. Ihr kennt ihn vielleicht von seinen Videos über Aliens und Alien 4 auf GigaTV Mac. Ansonsten von seinem YouTube-Kanal Nerdkultur. Hallo, Marco.
Hi.
Hi. Und ich bin auch dabei, Fabian Douglas, ebenfalls Moderator von GigaTV Mac. Und wie gesagt, Alien ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Genau, wir wollen über die Alien-Reihe, über das Alien-Franchise reden. Das geht, würde auch ohne Spoiler gehen. Aber ich finde, die Filme, die sind so, zum einen so alt, zum anderen so sehr in der Popkultur drin. Und außerdem möchte ich auch, dass wir ein bisschen offener drüber reden. Und deswegen wird es an dieser Stelle Spoiler, kann es zu Spoilern kommen, kann es zu Spoilern zu allen Alien-Filmen kommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Aber ich will eine Sache dazu sagen, sorry. Ja. Du musst jetzt reinkretschen. Du hast ein schönes Video gemacht auf GigaTV über Spoiler und dass Leute sich nicht so haben sollen. Ich bin der Meinung, wenn du dir jetzt nichts über Spoiler gesagt hättest, kein Mensch hätte sich am Ende dieses Videos, wird sich beschweren darüber, dass wir gespoilert haben. Weil, also da gibt's nicht viel zu spoilern. Deswegen, also mir fällt auf Anhieb sogar nur eine Wendung ein. Also eine richtige Wendung in einem der Filme.
Aber
also
sonst
nur eine einzige.
Alien snacken Leute weg.
Achso, also mir fällt eine in Prometheus ein, aber da kommen wir dann später zu. Bevor es soweit ist, erstmal ein bisschen Werbung. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Das ist natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes.
Ich habe mich gerade total erschrocken schon wieder vor diesem Facehugger bei Marco im Hintergrund, weil mein Auge ist so über den Bildschirm gewandert und dann liegt das Ding da wieder rum, ey, oh.
Naja. Ja, es sieht auch echt aus wie eine riesige Spinne. Das ist auch echt, aber das ist wie das mit der Farbe.
Darf ich sagen, wo ich den her habe? Ich bin ein bisschen biased. Das war zum Release von Covenant. Haben die an mehrere Film-YouTuber haben sie so Replikas verschickt. Mhm. Und die sind sogar durchnummeriert. Von denen gibt's nicht so viel. Und ich finde, der sieht einfach unglaublich echt aus.
Ja, deswegen erschrecke ich mich die ganze gut. Zeit.
Und wie gesagt, da der innen auch noch so als Draht ist, du kannst ihn biegen und damit machen, was du willst. Also der Schwanz muss nicht geringelt sein. Ich habe ihn jetzt so, dann kann man ihn besser um den Hals legen.
Oder? Das ist echt so High Quality irgendwie.
Das ist an die Garderobe. Aber das spricht ja für ikonische Designs. Ich meine, wir würden über Alien gar nicht reden, wenn diese Designs, also ob es das Raumschiff ist, wie die Astronauten aussehen, weil das kannte man so ja auch nicht, wie das Alien natürlich vor allem aussieht und eben auch die Facehugger. Diese Designs sind so ikonisch. Wenn alles nur ein bisschen anders gewesen wäre, so wie es in der Vorproduction teilweise aussah, würden wir heute nicht hier sitzen und über Alien reden.
Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr mehr über die Produktionsgeschichte wissen wollt, da kann ich euch auf unsere GigaTV-Mac-Videos verweisen. Da gehen wir sehr viel tiefer rein. Ganz so tief werden wir, glaube ich, jetzt in dieser Podcast-Folge nicht reingehen. Aber Marco, du hast es schon gesagt, dann lass uns doch gleich mit Alien von 1979 anfangen. Denn es gibt drei Männer, die quasi verantwortlich sind für die Alien-Filmreihe oder für das Alien, das wir dann bekommen haben. Das ist zum einen Dan O'Bannon, also derjenige, der hauptverantwortlich war für das Drehbuch. Natürlich Ridley Scott, der Regisseur, aber auch H.R. Giger. Du hast es ja schon erwähnt mit dem Facehugger natürlich. Das Alien, der Facehugger auch, die sind von H.R. Giger designt worden. Und es wurde, so viel soll noch gesagt werden, es gab auch Ideen, also H.R. Giger, der Schweizer, Hans-Rudi Giger, der war den Verantwortlichen von Fox ein bisschen zu abgedreht und deswegen wollten die den eigentlich gar nicht an Bord holen. Und wenn sich Ridley Scott nicht für ihn eingesetzt hätte, wer weiß, vielleicht hätte man auch andere Alien-Designs verwendet, zum Beispiel von Dan O'Bannon gibt's auch eins, da sieht das Alien ganz anders aus, so mit mehreren Beinen und so einem komischen Rüssel, glaube ich auch. Also da wäre dann wahrscheinlich Alien auch wieder mehr so ein B-Movie geworden. Es gibt ja dieses berühmten Spruch, eigentlich ist Alien ein B-Movie, aber weil halt so viele hochtalentierte Leute dran gearbeitet haben, ist es dann doch ein A++-Film geworden, wie Ridley Scott es genannt hat. Und es ist auch mein persönlicher Lieblingsfilm tatsächlich von der Alien-Reihe. Lisa, auf welchem Platz deiner Alien-Top-Liste ist der Film denn bei dir gelandet?
Also eigentlich habe ich auch immer Platz 1 gesagt, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt versucht in den letzten paar Tagen mir nochmal möglichst viele, ich habe auch fast alle der quasi Hauptreihe geschafft, nochmal möglichst viele Alien-Filme zu rewatchen und dann dachte ich so bei Aliens so, boah, Aliens ist auch echt gut, aber ich glaube, ich würde trotzdem Alien noch auf Platz 1 lassen, weil es einfach halt diese Reihe so begründet hat und einfach auch diese Stimmung für die gesamte Reihe halt quasi ja entwickelt hat und der ist einfach, ich meine, ich habe ihn jetzt nicht so früh gesehen wie Marco, aber der ist halt trotzdem, weil es halt der allererste Alien-Film ist, den ich jemals gesehen habe, weiß nicht, ist der mir halt mir irgendwie so am meisten im Gedächtnis geblieben und auch so am ikonischsten und ja, deswegen würde ich trotzdem noch Platz 1 sagen, aber knapp gefolgt von Aliens.
Ja, ich glaube, so geht es fast jedem, dass da so Platz 1, Platz 2 so je nach Tagesform switchen. Marco, du kommst gleich. Ich wollte aber, du hast nämlich was Gutes gesagt, du hast nämlich die Atmosphäre gelobt und ich finde, das ist auch etwas, was kein anderer Film danach so gut hinbekommen hat. Das mag daran liegen, weil natürlich Alien halt als erstes rausgekommen ist. Und zwar ist das kosmischer Horror, finde ich. Das ist das, was die Alien-Reihe besonders macht und was vor allem den ersten Teil besonders macht. Für die unter euch, die nicht wissen, was kosmischer Horror ist, das ist von H.P. Lovecraft beeinflusst. Das ist so, da geht es nicht so um Blut, Gedärme und Schockmomente. Es geht mehr so um dieses Gefühl, das einen überkommt, wenn man sich Gedanken über die unendlichen Weiten des Universums macht zum Beispiel. Also wenn dir einfach bewusst wird, wie klein und nichtig und unwichtig du eigentlich bist und wie groß und unendlich zum Beispiel das Universum ist und dieses existenzielle Gefühl der Bedrohung nennt man auch kosmischen Horror. Und das hat der erste Alien so unfassbar großartig gemacht, weil er auch vieles nicht erklärt hat. Also dieses komische Raumschiff, was da auf dem Mond hochgelandet ist, was ist das für ein, wissen wir nicht, müssen wir auch nicht wissen. Was ist, sind das für Eier, die da, warum sind die da gelagert? Das wird in dem letztlichen Film nicht gesagt. Im Drehbuch war es übrigens an einer Stelle des Produktionsprozesses anders. Da wurde das sehr wohl erklärt und mir gefällt es so tatsächlich besser, dass wir uns das alles zusammenreimen müssen. Oder auch der Space Jockey, der dann so danach Space Jockey genannt wurde, da wissen wir auch nicht, was ist das, woran er da sitzt. Also dieses komische Gerät, ich habe mir das zum Beispiel immer so als eine Art Kanone vorgestellt, weil es halt auch so dieses rohrförmige Ding hat. Und erst dann in Prometheus sehen wir dann, wie das eigentlich funktioniert und was es eigentlich ist. Und das ist so das, was Alien so besonders macht, dass hier ein Mysterium aufgebaut wird und das auch einfach ausgehalten wird, dass es nicht komplett ergründet wird. Und das machen eben die restlichen Filme anders. Marco, auf welchem Wie ist es bei dir auch so, dass du das switcht, je nachdem, oder ist Alien auch dein Lieblingsfilm?
Nee, für mich ist es der erste, aber deswegen finde ich es so interessant. Wir haben es geschafft, diese eine Dreierkonstellation auf der Welt zu finden, in der Alien 1 die Nummer 1 ist. Weil, wie du sagst, es switcht. Und es switcht sogar so sehr, ich meine, ich habe das auch schon mal in meinem anderen Podcast habe ich mal eine Umfrage gemacht. Und es ist wirklich ziemlich genau 50-50. In Deutschland sogar Aliens noch knapp vor Alien, meine ich. Und das sind die zwei Filme, um die sich alle streiten. Und dann kommt lange nichts und dann kommen alle anderen. Ich habe da eine sehr unique Sicht auf die ganze Reihe. Aber um es jetzt mit Aliens zu vergleichen, dieser kosmische Horror, von dem du redest, der wird ja auch so sichtbar in der deutschen Fassung von Alien 1 wegen diesem Untertitel. Im Weltall hört dich niemand schreien. Mm. Das ist ja, wie viele Taglines gibt's eigentlich in der Filmgeschichte, an die sich jeder erinnern kann, als wäre es der eigentliche Filmtitel. Es kann sogar sein, dass es in Deutschland sogar der Zusatztitel war, weil das Wort Alien halt so ein fremdartiges Wort ist. Also wir assoziieren es ja immer noch in Deutschland mit außerirdisch, aber es heißt fremd. Das heißt fremdartig, fremder.
Also wenn ich mal kurz reingrätschen darf, also die Unterzeile in Deutschland war das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
Stimmt, das war's.
Im Weltraum hört dich niemand schreien, das hat sich das Marketing-Team ausgedacht.
Und wie ikonisch kann das sein, bitte? Ja. So eine Tagline. Also Wahnsinn. Und das fasst halt genau diesen kosmischen Horror zusammen. Der Film bringt das ja auch mit, diese Isolation. Und in Aliens hast du ja eigentlich das Gegenteil davon, weil es ein klassischer 80er-Jahre-Actionfilm ist mit sehr viel Maskulinität, die aber in Frage gestellt wird durch all die Frauen in dem Film. Ob es jetzt Sigourney Weavers Figur ist, die permanent schlauer und besser ist als alle Männer in dem Film, weil sie ja eben schon mehr weiß, weil sie es schon überlebt hat, weil sie diese toxische Maskulinität überkommen muss. Gleichzeitig hast du diese Muttermotive auch in Form der Alien-Königin. Und sie ist ja das eigentliche Final Monster und Sigourney Weaver das Final Girl. Und Girl könnte ja nicht falscher sein. Das ist die Action-Ikone, die weibliche Action-Ikone überhaupt, die nur von Sarah Connor, auch von James Cameron, übertroffen wird in Terminator 2. Wenn überhaupt übertroffen. Ich weiß gar nicht, ob das man das sagen kann. Also Aliens ist wirklich ein komplett anderer Film als Alien. Und dieser kosmische Horror spielt da eine viel kleinere Rolle. Und hier ist es mehr der klassische Monster-Horror und die Verarbeitung von Vietnam-Traumata, dieses Gefühl mit einer technischen Überlegenheit in ein Feindesnest zu gehen, das man eigentlich gar nicht kennt und dann mit der Wahrheit konfrontiert wird, die sehr schrecklich ist für alle, die da reingegangen sind. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Arten von Horror und von Filmen und die auch noch als der eine noch als Sequel davon, deswegen auch eines der besten Sequels aller Zeiten. Das macht die Alien-Reihe auf jeden Fall einzigartig, finde ich, für alle Franchises jemals.
Es ist auch so krass, was der zweite Teil von 86 so für das Worldbuilding getan hat. Also wenn wir so an Alien oder das Alien-Franchise denken, haben wir so verschiedene Bilder im Kopf. Und das meiste oder der Großteil davon stammt ja aus Aliens, also die Alien-Königin, der Motion-Tracker, die Smart-Gun, die Pulse-Rifle, der Power-Loader. Das haben wir alles mehr oder weniger James Cameron zu verdanken. Und es ist schon auch wirklich eine große Leistung, einen so ikonischen Film wie Alien dann tatsächlich noch mal gleichzuziehen oder sogar übertreffen zu können. Lisa, wie hat denn dir der Wechsel gefallen, so weg von diesem kosmischen Horror, mehr hin zu Sci-Fi-Action?
Also ich muss sagen, als ich es zum ersten Mal geschaut habe, fand ich es gar nicht so hundertprozentig gut, weil manchmal ist mir das too much, wenn einfach nur so stumpf rumgeballert wird quasi. Und dann, als ich nach dem ersten Film den zweiten geguckt habe, war ich so, okay, das ist ja wirklich sehr, sehr anders jetzt. Aber jetzt quasi, wo ich es jetzt nochmal geschaut habe auch und so, habe ich mich wieder daran erinnert, dass es eben ja auch diese ganzen anderen Elemente gibt, die Marco eben auch schon angesprochen hat. Am Anfang des Films eine halbe Stunde oder so, wo es halt die ganze Zeit darum geht, dass halt niemand Ripley glaubt und so, obwohl sie ja eigentlich diejenige ist, die das alles erlebt hat und halt auch am meisten darüber weiß, dann werde ich immer so sauer irgendwie. Das spielt dann halt so mit meinen Gefühlen und dann dieser Verlauf im Film, wo man halt dann sieht, okay, sie hat recht und sie weiß wirklich, wie man am besten damit umgeht und wie sich das dann quasi hinentwickelt zu diesem finalen Kampf dann mit der Alien-Königin, da ist irgendwie dieses, dass es halt in diesem Action-Genre auf einmal ist, finde ich dann eigentlich auch einen richtig coolen Kontrast zu eben dieser Muttergeschichte, die dann auch noch erzählt wird. Deswegen finde ich es als Sequel eigentlich ziemlich geil, weil man ja wirklich, also es ist ja eigentlich wirklich ein perfektes Sequel, weil man nimmt die Welt, in der das, der Alien-Film gespielt hat, nimmt diese Elemente, baut es weiter aus und macht dann halt was Neues, Kreatives damit. Und das finde ich inzwischen eigentlich richtig geil. Und wenn man sich dann halt die anderen Alien-Filme anschaut, dann hat ja, also eigentlich ja wirklich jeder Film hat ja irgendwie so ein bisschen was Neues zur Stimmung beigetragen, ob man es jetzt, weil es so gut findet für die anderen Filme oder nicht, ist dann halt die Frage. Aber trotzdem, das finde ich halt cool, wie kreativ mit dieser Reihe einfach generell umgegangen wurde dann nach dem ersten Alien-Film.
Ich finde, man muss auch unbedingt dazu sagen, wir haben jetzt die Unterschiede schon rausgearbeitet zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Und die könnten ja noch unterschiedlicher nicht sein. Also ein Motiv. Ellen Ripley wurde für den ersten Film als geschlechtsneutrale Person geschrieben. Es ist egal, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Das war nie die Intention dahinter. Und es ist sogar so für den Zuschauer geschrieben, dass lange Zeit nicht klar ist, wer die eigentliche Hauptfigur ist. Das ist erstmal ein Ensemble-Film. Und sie ist sogar diejenige, die so ein bisschen stört, wie so ein zum Beispiel in Ghostbusters der Typ von der Umweltschutzbehörde. Er verhindert, dass die anderen coole Dinge machen können. Sie sitzt im Raumschiff und sagt, nee, ihr kommt hier nicht rein. Ihr brecht gerade die Protokolle und die Regeln, ihr kommt hier jetzt nicht rein und sie muss von den anderen überredet werden. Wenn man sich wirklich nochmal dahin zurückversetzt und nicht weiß, dass sie die eigentliche Hauptfigur ist, dann ist sie sogar ein Störfaktor für den Fluss der Story und man denkt sich, wie kann sie nur ihre Kameraden verrecken lassen? Sie hat doch jetzt keine andere Alternative, da muss sie halt was ausdenken. So, und das ist nicht die klassische Hauptfigur. Sie wird erst im Laufe des Films zum klaren Protagonisten. Und bis dahin wissen wir das aber nicht. Und jetzt nimmst du aber Alien 2 und es geht gar nicht anders, als dass sie eine weibliche Figur ist. Das ist hier Thema. Das Prinzip der Mutterschaft ist Thema. Und da hatte auch mal als Working Title ja das Wort Mother. Darum ging es ja mal ursprünglich. Okay. Es ist wirklich das komplette Gegenteil. Und ich erinnere mich an Ridley Scott, der ja in seinem späten Kriegskram ja immer alles scheiße findet, wie wir uns erinnern. Und ich weiß noch, dass er in einem IGN-Interview, das ein Kollege geführt hat damals, in einem Nebensatz nur gedroppt hat, dass er außer Aliens die anderen Filme nicht wirklich als Fortsetzung anerkennt und dass er aber auch nur Aliens geguckt hat. He didn't care about the others. Er hat ja gar nicht geschaut. Okay. Ich finde es so interessant, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, dass diese Fortsetzungen so unterschiedlich sind, dass es Regisseure gibt, die gar nicht alle gucken.
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ja eigentlich diese Mutterrolle, die du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich auch schon ein bisschen in Teil 1 mit Jonesy, mit der Katze oder mit dem Kater. Weil das finde ich eigentlich, deswegen mag ich Alien ja irgendwie auch, weil es eine Katze gibt. Das ist immer gut für Filme. Und am Ende geht es ja auch richtig darum, da könnte Ripley ja sogar schon quasi früher fliehen, aber sie geht nochmal zurück, um die Katze zu holen. Da wird es ja schon so ein bisschen so leicht angeteasert irgendwie, finde ich.
Ja, es ist halt aber auch ein bisschen die Familienkatze. Wir erinnern uns, das erste Opfer des Aliens, also außer der Chestburster, aber das erste Opfer des ausgewachsenen Aliens wollte auch die Katze holen. Also es ist so ein bisschen Crewmitglied und sie kann es halt nicht zurücklassen und ich glaube, der gestorben ist am Anfang, wird es auch nicht zurückgelassen. Hieß er nochmal.
Kennt ihr diese Theorie, dass Jonesy und das Alien eigentlich zusammenarbeiten? Ich habe da vor Jahrzehnten mal ein Video drüber gemacht bei Filmstadt. Das ist so eine Quatschtheorie, dass halt, wenn man drauf achtet, zum Beispiel diese Szene, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, wo der eine Typ auf jeden Fall in diesen verlassenen Raum geht und dann quasi Jonesy findet und dann Jonesy so wiederholen will. Und dass es eigentlich da die Theorie ist, dass Jonesy ihn quasi mit Absicht da rein lurrt, damit das Alien ihn dann essen kann. Und dass das Alien und Jonesy sind eigentlich so Best Friends und das Alien ist eigentlich so super missverstanden und will eigentlich nur mit den ganzen Leuten quasi so ein bisschen bonden und deswegen geht es halt immer dahin zu den Leuten, weil es halt gucken will, so hey, ich bin war jetzt die ganze Zeit irgendwie alleine, war auch nicht so cool.
Dann schreien die jedes Mal.
Genau.
Einfach mit der Zunge durchs Gehirn, was soll man sonst machen?
Genau, und dann ist es aber halt so voll das Missverständnis eigentlich.
Deswegen bringt sie auch den Captain nicht um, sondern entführt ihn bloß.
Genau, weil so ist so, hey, wir können immer noch das alles klären. So, es muss hier nicht so brutal enden. Ich will eigentlich nur.
Fun Fact. Ihr kennt doch im ersten Teil, wo die Katze so das Alien sieht und dann anfängt so zu fauchen.
Ja.
Wisst ihr, wie das gemacht wurde am Set? Ganz einfach. Und zwar hat Ridley Scott einen Schäferhund ans Set gebracht und den durch eine Spanplatte verdeckt. Und dann, als es dann die Katze, als sie diesen Reaction-Shot von der Katze brauchten, haben sie einfach die Spanplatte weggezogen. Die Katze hat den Hund gesehen und gefaucht.
Oh, das ganz ist mir einfach. Aber total leid für die Katze irgendwie. Das finde ich jetzt nicht okay.
Ich glaube nicht, dass der Katze so eine Quälerei fällt.
Ja.
Also, weiß nicht.
Nein. Aber Marco, du hast es gerade angesprochen mit dem, dass der Captain ja entführt wird. Ihr kennt ja bestimmt, die Kinofassung gilt ja, also von Ridley Scott auch als der Director's Cut. Aber es gibt so ein paar Deleted Scenes, die rausgenommen wurden oder auch der Film, den kann man, glaube ich, auch in der verlängerten Version angucken. Und da gibt es so eine Szene, in der eben Dallas, der Kapitän, noch gefunden wird. Der wurde dann so vom Alien so eingesponnen und verwandelt sich so langsam in ein Neues Ei, was ziemlich creepy ist. Mhm. Aber ich kann verstehen, warum sie es rausgenommen haben, weil das halt im Finale so den Drive aus der Verfolgungsjagd rausgenommen hat. Aber das bringt mich dazu, ich weiß nicht, ihr kennt ja bestimmt die die Extended Version von Aliens, ne?
Ja.
Und Lisa, du hast es ja vorhin mit dem Mutterbild gesagt, mit dieser Mutterrolle. Die ist in dem Extended Cut noch mal krasser, weil da wird nämlich Ripleys Tochter erwähnt.
Ja,
da gibt's so ein Foto und das ist nur in der Extended Version drin. Da wird dann gesagt, ja, by the way, deine Tochter, die ist leider verstorben, als du im Weltraum unterwegs warst. Auf der einen Seite ist es irgendwie, gibt es dem Charakter noch mehr Tiefe, auf der anderen Seite wirkt es dann so ein bisschen weird, dass sie sich dann auf dem Planeten, auf dem Mond dann so eine Art Ersatztochter gleich als nächstes sucht. Also ein bisschen seltsam. Insofern, glaube ich, kann ich verstehen, warum es in der Kinofassung nicht drin ist. Weiß ich, es gibt aber so viele Unterschiede in der Extended Version.
Seht ihr gerade die Gemeinsamkeit zwischen, also wenn man, wir reden ja über die Alien-Filme, reden über die Spin-Offs, aber wenn man über die Alien-Filme redet, meint man ja die vier. Seht ihr gerade die große Gemeinsamkeit, die ihr gerade aufmacht zwischen allen vier Filmen? Es gibt Special Editions, / Leute sagen Director's Cut, und in allen vier Filmen sagen die Regisseure, außer beim dritten ist es ein bisschen anders, aber im Prinzip ist der Director's Cut ist immer, also der eigentliche Cut ist immer die Kinofassung.
Ja.
Du hast vier Filme, die von denen unterschiedliche Versionen existieren, aus verschiedensten Gründen, die auch mal mehr und mal weniger dazugeben. Ich bin der Meinung, dass von allen vier Filmen die Kinofassung jeweils die beste ist, aus verschiedenen
Gründen. Auch von Alien 3?
Auch von Alien 3 tatsächlich.
Okay.
Ich finde den Hund schlüssiger als die Kuh.
Können wir gleich drüber reden. Aber ich finde, es gibt eine Sache, die ich mag eigentlich die Kinofassung von Aliens auch lieber, weil zum Beispiel diese Anfangsszene, wo sie auf der Kolonie sind, wo man die Kolonie noch so sieht, wie alle am Leben sind. Auf der einen Seite ist das cool, auf der anderen Seite nimmt es aber auch so ein bisschen so die Überraschung vorweg, so wie es dann tatsächlich aussieht. Aber es gibt eine Szene, die in der Kinofassung fehlt, das ist die Sentry Gun Szene. Wo du nur dieses Überwachungskamera-Video von diesen Selbstschussanlagen hast und du siehst, wie so der Munitionscounter immer weniger und weniger wird. Die fehlt in der Kinofassung, das finde ich ein bisschen schade.
Finde ich auch. Nur abgewogen mit, man sieht die Kolonisten, bevor ihnen was passiert, ist mir dann die fehlende Sentry-Gun-Szene lieber. Also in allen vier Filmen sogar wäre mir eine Mischung aus Special Editions und der eigentlichen Kinofassung lieber. Wobei ich mir nicht so drüber nachdenke, weil Lisa es gesagt hat, vielleicht fällt mir von Alien 3 vielleicht doch die Special Edition besser. Da bin ich ganz zwiegespalten, wie auch andere Leute, die mit dem Film zu tun hatten. Du willst jetzt gerade die Filme durcharbeiten durch alle drei, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben wirklich vier Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und ich behaupte, das ist das Geile an dieser Alien-Reihe. So, also klar, die meisten sehen nur die ersten zwei als Kanon. Das ist, glaube ich, sogar die überwiegende Mehrheit der Alien-Fans, die wirklich nur Bock auf die ersten zwei haben und die anderen wollen sie am liebsten wieder vergessen und gucken sie nur der Vollständigkeit halber. Aber ich finde, das ist der USP dieser Reihe und dafür liebe ich sie. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu anderen Franchises und ein Grund, weshalb wir wegen deiner ganz großen Frage, die wir am Ende dieses Podcasts stellen, dass wir überhaupt diesen Podcast machen. Du hast noch gar nicht angeteasert, was die Frage ist, ne?
Stimmt, das habe ich vergessen. Ja, das sage ich gleich.
Das können wir, genau. Also deswegen habe ich da wahrscheinlich eine sehr konträre Sicht zu dir, weil für mich die Alien-Filme, es macht sie aus, dass sie unterschiedlich sind. Sie könnten sich auch schlecht gegenseitig überbieten. Also Aliens schafft es vielleicht bei Alien, aber auch nur, weil es komplett anderes Genre und komplett andere Art Herangehensweise ist. Und das macht es so toll. Und das sehe ich bei allen Filmen. Und deswegen habe ich dann andere Meinung als du.
Ich bin auch recht gespannt, was ihr dann doch noch später dazu sagt, weil jetzt haben wir ja schon geklärt, dass quasi wir bei dem Platz 1 und 2 relativ gleich sind. Aber ich habe das Gefühl, so ab Platz 3, Platz 4, da sind die Wertungen von uns sehr unterschiedlich.
Bevor wir dazu kommen, ich möchte gerne noch zwei Sachen sagen zu den ersten beiden Filmen. Und zum einen ist es mir beim Rewatch auch nochmal aufgefallen, dass die Atmosphäre und die Cinematografie, also die Kameraarbeit, ist im ersten Teil deutlich stärker als im zweiten. Und was ich auch interessant finde, der zweite Teil ist ja mit einem größeren Budget gefilmt worden und 7 Jahre später, also die Technik war auch weiter. Und trotzdem gibt es an einigen Stellen im zweiten Teil Szenen, die schlechter gealtert sind. Es gibt im ersten Teil, würde ich sagen, eigentlich nur eine einzige Szene, die nicht so gut gealtert ist. Das ist die mit dem Androiden, wo ihm der Kopf abgeschlagen wird. Da siehst du ganz deutlich, dass das eine ist eine Puppe und das andere ist eben Ian Holm, der irgendwie durch den Tisch guckt. Aber im zweiten Teil, da gibt es wirklich einige Szenen, wo du merkst, okay, das ist eine Rear Projection und das ist ein Modell, das sieht nicht so geil aus. Aber es gibt eine Sache, die mir jetzt nochmal aufgefallen ist, die ich im zweiten Teil deutlich besser finde als im ersten. Und das ist seltsamerweise der letzte Akt. Also ich weiß, wir haben bei GigaTV Mac ja extra ein Video gemacht, wo ich den dritten Akt so gelobt habe, weil es da ein Ende nach dem Ende gibt, weil das eben so was Besonderes war für die damalige Zeit, und heutzutage ist das irgendwie so ein Staple im Horrorgenre. Aber ich finde persönlich, wenn das letzte Crewmitglied gestorben ist und es ist nur noch Ripley und das Alien, irgendwie verliert der Film da was für mich. Dann ist es irgendwie, dann packt es mich nicht mehr so. Und ich glaube, das liegt daran, dass im zweiten Teil, muss ich dazu sagen, ist es genau anders. Das Finale im zweiten Teil funktioniert für mich immer noch. Es ist immer noch super spannend. Und ich glaube, das liegt an den Figuren. Die Figuren sind ein bisschen besser ausgearbeitet oder auch menschlicher im zweiten Teil als im ersten. Und deswegen würde ich sagen, funktioniert für mich das Finale des zweiten Teils besser als des ersten.
Ich glaube, ich hänge auch ein bisschen mehr an den Figuren von Teil 2 tatsächlich irgendwie. Also
Ich finde es bemerkenswert, wie die geschrieben sind. Also, dass es sich wirklich wie echte Menschen anfühlen. Also ganz oft hast du es ja in Filmen, vor allem in modernen Hollywood-Filmen, dass du weißt, okay, das ist der Witzige, das ist der Brain der Gruppe, ja, und das ist, klar, du hast auch hier Figuren, die alle irgendwie eigene Charakterzüge haben, aber sie wirken trotzdem nicht so so zugespitzt, sondern sie wirken wie echte Menschen. Aber dadurch sind sie auch ein bisschen bland, finde ich. So, Marco, du siehst
jetzt den zweiten?
Im ersten Teil.
Ja. Naja, ich finde es halt schwer vergleichbar, weil da sind wir wieder bei unterschiedlichen Genres. Du sagst ja selber, das eine hat sogar einen Horrorfilm-Staple kreiert. Ja? Und wie viel mehr Anerkennung kann man einem Film geben, als dass er ein neues Klischee erst richtig populär gemacht hat? Ich glaube, er hat es nicht erfunden, aber er hat es populär gemacht und perfektioniert. Weil wenn du das erste Mal schaust, also diese Anspannung werde ich nie vergessen, wenn sie da alleine durch die Räume rennt. Ich habe ja jeden Moment damit gerechnet, dass es sie jetzt überfällt, dass es hinter ihr steht, was auch immer. Und dann denkst du, du bist endlich safe. Und im Shot ist der Jumpscare. Ich liebe solche Jumpscares. Ich hasse Jumpscares, die nur durch Umschnitt und die Musik steigt an, generiert werden. Weil natürlich erschreckst du dich. Was sollst du sonst machen? Wenn ich jetzt so huh mache, dann habe ich dich erschreckt. So,
ich habe dich erschreckt.
Oh Gott. Alles ist laut, ich bin in die Kamera gegangen.
Ja,
aber das Besondere an dem Jumpscare war gerade, ich war die ganze Zeit im Bild.
Aber meinst du die Szene meintest du jetzt die Szene in diesem Shaft-Ding? Also
im Shuttle, wo das Alien so in, genau.
Für mich ist nämlich...
Wenn du es nochmal guckst, siehst du ja das Alien die ganze Zeit im Bild.
Ja,
wenn du es zum ersten Mal siehst, siehst du es halt nicht. Und das ist aber auch das
Geniale von dem Set-Design. Also das ja auch zum Beispiel, wo Dallas durch die Schächte kriecht, hast du... Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier meine Kabel nicht rausreiße. So links und rechts im Bild so metallene Strukturen, die so aussehen wie Kiefer. Und dazwischen ist Dallas positioniert. Das ist alles kein Zufall. Und natürlich ist es auch da kein Zufall, dass der Kopf des Aliens so ein bisschen aussieht wie ein Schlauch oder wie eine Röhre. Mhm. Sodass es dir tatsächlich erst nicht auffällt.
Mhm. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass Alien nämlich, glaube ich, den fiesesten Jumpscare für mich von der ganzen Reihe hat. Und zwar, als sie halt in diesen Schächten sind und dann durch die Kamera schauen und sozusagen das Alien sich immer weiter auf die Leute zubewegt und dann auf einmal in quasi dieses Kamerabild so dieser Alien-Kopf reinkommt, so, wo es so alles ganz grün ist und so. Und ich weiß jedes Mal, dass es kommt und ich erschrecke jedes Mal wieder davor. Und da habe ich gerade drüber nachgedacht, dass ich das gleich sagen will. Und dann hat Marco ins Mikrofon gebrüllt und deswegen habe ich mich nochmal extra erschrocken.
Wie gesagt, das eine ist jetzt Horrorfilm und das andere ist halt ein Actionfilm. Und der ist so ikonisch, dass es ja für dieses hier ist immer der Film von Zack Snyder, wo sie es 1:1 geklaut haben, inklusive der Szene auf dem Dach und der Helikopter kommt, statt das Shuttle, das sie abholt.
Army of the Dead.
Der hat ja, wenn man darauf achtet, 1:1 Aliens abgeschrieben. Das ist ja richtig peinlich. Aber okay. Aliens ist halt eine andere Art von Film. Und hat auch andere Aussagen. Also zum Beispiel hier jetzt, wie gesagt, Motherhood, ne? Also das war ein großes Thema. Und wenn du das jetzt auch vergleichst mit Alien 1, wo ganz bewusst sexuelle Konnotation die ganze Zeit drin ist. Ist auch wieder das Gegenteil von dem Film. Und man hat jahrelang gedacht, ja, das ist bestimmt Zufall und so, oder weil H.R. Giger halt so ein perverser Typ ist, der die ganze Zeit Penisse malt. Nee. Ridley Scott erzählt das ja auch in Interviews ganz offen. Das war Absicht. Das ist Absicht, dass wenn sie in dieses abgestürzte Raumschiff reingehen, dass der Eingang quasi wie eine Vulva aussieht. Es ist Absicht, dass der Chestburster bewusst einen Mann penetriert, anstatt eine Frau. Und all diesen Dingen wird gespielt die ganze Zeit. Und sowas fehlt ja beim zweiten. Diese künstlerische Ebene ist beim zweiten gar nicht dabei, weil es einfach nur ein super entertaining Actionfilm ist mit einer ganz kleinen Vietnam-Sub-Message. Aber das war's dann auch schon. Und ab dritte und vierte ist ja auch schon wieder anders. Ich liebe diese Unterschiede. Und eigentlich bauen die nicht aufeinander auf. Nur durch Zufall ist halt Aliens das perfekte Sequel und alle anderen Sequels sind weniger perfekte Sequels, wenn du sie als Sequels betrachtest. Aber wenn du sie aus einer künstlerischen Sicht betrachtest, ist selbst Aliens ein Sequel, das den ersten Teil verrät. Wenn wir heute die Filme so rausbringen würden, gäb's eine Fanbase von Alien, die sich darüber beschweren würden, dass ihr wisst schon, Franchisierung, es muss unbedingt eine Fortsetzung geben und dann scheißt die auf alles, was der erste Film gemacht hat. So ein Dreck, wir boykottieren das und dann braucht's eine Filmgeschichte und viel Zeit, dass wir alle anerkennen, was für ein Geniestreich das eigentlich war. Und nur deswegen funktioniert's. Nicht mal, weil es als Sequel funktioniert, sondern weil es als eigenständiger Film so perfekt funktioniert.
Dann lass uns doch zu den Sequels kommen, zu den umstrittenen Sequels. Nämlich das erste ist eben Alien 3 von 92. Eine unfassbar chaotische Produktionsgeschichte, wollen wir jetzt hier gar nicht so wirklich ausklamüsern. Da gibt's ein Video von David Hein. Das ist so, glaube ich, im deutschen YouTube-Raum mit das bekannteste, dass das auch sehr schön auseinanderdröselt, was da jetzt eigentlich hinter den Kulissen passiert ist und warum der dritte Teil so als chaotisch produziert gilt. Ich finde aber trotzdem, dass der sehr underrated ist. Also er ist ja sehr, sehr verhasst wegen den Story-Entscheidungen, zu denen wir dann gleich kommen. Aber ich finde es trotzdem, er hat auch seinen Platz im Alien-Franchise. Er hat auch wieder eigene Ideen eingeführt, zum Beispiel, dass das Alien sich an den Host anpasst, also der Ochse in der ursprünglichen Version und der Rottweiler in der Kinofassung. Es gibt ja da den Assembly Cut, da können wir vielleicht ganz kurz noch drüber sprechen, weil wir sind jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Aber viele Fans vergeben dem Film ja nicht, dass Newt und Higgs gestorben sind. Ich finde, es ist für die Story nur konsequent, aber es gibt viele, die sagen, das ist eine absolute Todsünde. Lisa, bist du denn da auch sauer auf die Drehbuchautoren gewesen?
Also jein. Also ich muss sagen, ich bin generell sauer, weil ich das halt an sich so doof finde, dass die halt sterben mussten. Aber ich sehe halt, wie es von der Story Sinn macht. Weil irgendwie, also man sieht, also quasi dieser Film nimmt ja nochmal Ripley und steuert sie quasi nochmal in eine andere Richtung. Oder es macht dann im Endeffekt auch Sinn. Also es schließt sich quasi am Ende dann so ein Kreis. Also ich verstehe es halt vom Drehbuch her, aber ich mag es trotzdem nicht. Aber ich glaube wahrscheinlich, wenn sie gelebt hätten, wäre der Film noch mal ganz anders, vielleicht auch nicht so gut in dem Sinne geworden. Was mich an Alien 3 auch stört ein bisschen, ist bei Aliens hat man am Ende immer noch dieses Element von Hoffnung. Nach Alien, nach dem Film, dann sieht man halt, wie sie als einzige überlebt hat. Sie hat das Alien dann final besiegt. Sie ist im Kälteschlaf, man weiß halt nicht, was passiert. Man kann sich aber ausmalen, oh, bestimmt wird sie gerettet, düp. In Aliens, dann sehen wir halt, okay, sie wurde gerettet, aber jetzt muss sie halt schon wieder dahin, ist halt scheiße. Dann trifft sie halt Newt, beschützt Newt den ganzen Film über. Am Ende überleben ja auch wieder ein paar Leute. Da kann man auch wieder, da gibt's auch wieder so ein, in dem Sinne, offenes Ende. Und dann kommt halt Teil 3. Und Teil 3 kreiert dann nicht nur diesen Ton damit, dass Newt und Higgs halt offscreen gestorben sind, sondern das fügt sich halt dann auch ein in diesen gesamten Ton des Films, dieser gesamte Ton des Films, diese ganze Umgebung, diese metallische, industrielle, dunkle Umgebung, das ist alles hoffnungslos, die Geschichte ist hoffnungslos, dann trifft man irgendwie zwischendurch, wie heißt er denn, Clemens, das ist dann so, bei mir persönlich ist dann so meine Lieblingsfigur, die stirbt dann meiner Meinung nach viel zu früh, das war dann so mein Punkt, an den ich mich geklammert habe, dass dann halt Ripley das so verarbeitet sozusagen, dass Higgs und Newt gestorben sind und vor allem mit Newt ist es dann ja sehr schwierig, das gibt dem Film dann auch so eine emotionale Ebene, die ich an sich spannend finde. Aber man merkt, ich finde, meiner Meinung nach wird der Film dann schlechter, nachdem Clemens stirbt. Und man merkt aber auch dann storytechnisch, dass Ripley danach halt völlig abschaltet, was man natürlich auch wieder als spannende Entscheidung sehen kann. Aber ich glaube, mein Hauptproblem mit Alien 3 ist einfach, also ich habe jetzt halt das Problem gehabt, als ich gerewatcht habe, dass ich nicht den Assembly Cut hier habe. Ich musste halt die Kinoversion gucken. Und ich finde persönlich, dass der Assembly Cut mit so Szenen wie, dass das Alien ja noch zwischendurch nochmal gefangen wird und dieser eine wahnsinnige Dude, das Alien wieder freilässt, weil das ja irgendwie dann diese Verbindung dann zu dem Alien hat. Und ich finde irgendwie so durch solche Sachen, das webt den Film noch mal ein bisschen mehr zusammen. Und als ich jetzt die Kinofassung geguckt habe, muss ich sagen, hat man halt wirklich, also ich respektiere es, dass sie bei dieser Produktionshölle noch diesen Film rausbekommen haben. Finde ich echt, also Respekt. Aber ich finde, ich persönlich merke, dass es so eine Aneinanderreihung von Szenen sind teilweise. Ich finde, das ist mir ein bisschen zu viel. Und insgesamt würde ich sagen, ich finde jetzt keinen der Alien-Filme wirklich komplett schlecht. Aber jetzt, wo ich die also noch mal geschaut habe alle, würde ich sagen, also von der wirklich Alien-Reihe ist, glaube ich, vielleicht sogar Alien 3 den Film, den ich am wenigsten mag.
Wow, krass. Okay, ja. Da lass uns gleich dann nochmal drüber reden, wenn wir über den vierten Teil sprechen.
Ist das so krass bei 4? Also redest du von den Vieren oder redest du von allen?
Nee, von allen.
Von allen. Also inklusive ja. AVP 2?
Das nein, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ich hab, da können wir gleich noch zu kommen. Ich habe Alien vs. Predator, die Filme habe ich nie geguckt tatsächlich.
Ja, da das soll mal erzählen.
Ja, das habe ich mir gedacht. Aber von der quasi Haupt-Alien, also von, naja, wie sagt man das denn? Der ohne die Predator-Filme. Mhm. Finde ich, also ich weiß nicht, also ich kann Alien 3 auch was abgewinnen. Ich finde es auch, wie du eben schon gesagt hast, Marco, nochmal wieder komplett andere Richtung, dieser Gefangenenplanet, diese ganze, wie auch visuelle Lore drumherum und so. Aber es ist irgendwie, es ist mir irgendwie, weiß ich nicht.
Es ist ein sehr nihilistischer Film.
Absolut nihilistisch.
Aber ich finde das, jetzt als ich den neulich nochmal geguckt habe, habe ich auch gemerkt, okay, ich habe mich vielleicht auch mit den Jahren ein bisschen verändert und dieses ganz krasse nihilistische, ich glaube, als ich so im Studium war, fand ich das total geil. Oder war ich auch etwas mehr Edgelord. Aber mittlerweile hat mich das Alter etwas Edgelord, abgemildert. Fabian. Und jetzt finde ich es nicht mehr so doll. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, also Respekt für das konsequente Ende. Ja, keine Post-Credit-Scene, da wird sich nicht ein Sequel offen gelassen. Ripley springt da in diese, in das geschmolzene Blei oder in das geschmolzene Metall, was auch immer. Und dann ist sie tot, fertig, aus. Und das muss man auch irgendwie ein Stück weit respektieren. Ja. Ich finde, der Film hat die beste Figurenzeichnung des Franchises.
Von generell den Figuren oder von Ripley jetzt?
Von den Figuren. Also vor allem, wenn du dir jetzt die ersten drei anschaust, finde ich, hat jede Figur irgendwie einen klar ausgearbeiteten Charakter. Ich könnte dir zu jeder Figur jetzt ein paar Sätze sagen. Es würde mir im ersten Teil ziemlich schwer fallen und im zweiten Teil sind sie ja eigentlich auch die Marines so Abziehbilder, so Stereotypen. Und im dritten Teil habe ich so das Gefühl, das sind wirklich ausgearbeitete Figuren, es sind richtig dreidimensionale Figuren. Das ist halt wirklich gutes Drama, aber kein guter Alien-Film.
Der dritte ist halt ein Psychothriller. Der funktioniert halt komplett anders. Und wenn man den aus der Perspektive betrachtet, und er muss ja am Anfang quasi Hicks und Newt töten, weil er diese Fallhöhe wieder schaffen will. Wenn die zwei noch leben würden, würde man sagen, okay, vielleicht kann man Hicks umbringen, aber Newt darf auf gar keinen Fall sterben, sie ist das Mädchen, es geht um Mutterschaft, da muss sich halt zur Not Ellen Ripley für sie opfern oder so. Aber auf einmal hat man so diese ganz typischen amerikanischen Gedanken, wie so eine Story sich entfalten muss. Was dann auch das ist, was ja auch Tarantino sagt, Stories entfalten sich heutzutage nicht mehr, sondern wir haben selber schon die Struktur, selbst der normale Zuschauer hat eine Struktur im Kopf und eine gewisse Erwartungshaltung und es muss jetzt so passieren und am Ende muss Jon Snow auf dem Thron sitzen, weil was sonst? Ne, am Ende ist es der auserwählte Prinz, der auf dem Thron sitzt. Und eigentlich muss man, es ist sogar die Aufgabe der Kunst, damit dagegen zu halten. Und wenn es halt ein schlechteres Produkt ist, dann haben wir Probleme damit, es zu akzeptieren. Und das ist halt bei einem Film wie Alien 3, der so eine Katastrophe war in der Entstehung, ist das halt zwangsläufig auch der Fall. Das verstehe ich schon. Aber aus der Perspektive des, okay, wir haben jetzt hier einen Psychothriller, der nochmal komplett anders funktioniert. Und wie du sagst, die Figuren sind viel tiefer psychologisch. Und dann hast du halt dieses unglaubliche Regietalent David Fincher, dass da Regie geführt hat. Und ich glaube, auch das schätze ich an Alien 3. Man sieht überall, wie er mit der Kamera schon arbeitet. Man sieht den Film, man sieht 7, wie er ein paar Jahre danach entstanden ist. Man sieht ihn da schon da drin. Und man sieht Dinge aus Fight Club. Und man sieht all das, was Fincher später gemacht hat, hier ist die Grundlage gelegt in seinem Spielfilmdebüt, was übrigens auch nochmal ein USP ist von den Alien-Filmen, den wir jetzt auch noch dazu hinzufügen müssen. Jeder der Regisseure der ersten vier Filme war quasi Neueinsteiger im Regiegeschäft. Entweder hatte noch gar keinen Film gemacht, also Spielfilm, viele kommen aus der Werbeindustrie, oder sie haben, wie James Cameron, eine Auftragsarbeit schon mal vorher gemacht, nämlich Piranhas 2. Ich glaube, es war Piranhas 2, ne? Irgendwie so ein Trash-Ding. Aber das war sein erster richtiger Film. Er hat davor eher als Drehbuchautor sein Geld verdient. Stimmt nicht ganz. Er hat Terminator natürlich geliefert. Das war sein eigentlicher Debütfilm. Und von Terminator haben sie sogar abhängig gemacht, ob er Aliens machen darf oder nicht. Je nachdem, wie Terminator ausfällt, durfte er Aliens machen. Aber das sind alles Anfänger. Das sind alles Anfänger, die ihre verschiedenen Stärken und Schwächen haben. Bei Ridley Scott ist es ja diese düstere Inszenierung, diese künstlerische Absicht, die dahinter ist. Bei James Cameron ist es dieses pompöse, große Action-Kino, das nur er machen kann, wie er es macht. Und hier ist es halt dieser Thriller-Spezialist. Und das steckt hier schon alles drin. Und dafür liebe ich wieder diesen Film. Ich liebe diese nihilistische Atmosphäre, von der du redest. Ich finde, er ist sogar besser gealtert, so für mich. Ich fand ihn mit dem Alter besser als am Anfang, glaube ich.
Ich glaube, Fabian, du hast recht. Ich finde die Figuren an sich auch gut geschrieben. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Aber so ab der zweiten Hälfte des Films schreien einfach alle nur noch rum und rennen durch die Gegend, gefühlt. Ich glaube, da ist es am Anfang ein bisschen besser noch mit den Figuren. Ja. Aber was Marco jetzt auch sagt mit der Kamera, ich liebe David Fincher für diesen Alien-POV. Und ich finde, es gibt dann bei 3 und 4 gibt es auch immer so kleine Momente, die dann so eingebaut sind, wo es dann so einen Comic Relief gibt. Zum Beispiel gibt es halt in Alien 3 diese eine Szene, wo sie dann halt vor dem Alien wegrennen oder wo, wie heißt der, Morris heißt der, ne? Vor dem Alien wegrennt und dann trifft er den anderen Dude, der so eine Schere in der Hand hat und die so nach vorne zeigt und er ist so, bist du wahnsinnig, du kannst doch nicht die Schere so nach vorne halten, da verletzt sich doch jemand. Und man denkt sich halt so, ich glaube, ihr habt gerade andere Probleme, ihr werdet gerade von einem riesigen Monster verfolgt, aber Hauptsache, ihr haltet die Schere richtig. Und in 4 gibt es ja auch nochmal so eine Szene, wo der eine Typ auf das Alien ballert und dann gibt's so eine Fokusverschiebung und man sieht so ein Spinnennetz, wo so eine kleine Spinne drin ist und dann ist er so, oh mein Gott, fuck, und ballert halt auf dieser Spinne rauf irgendwie.
mein Lieblingsgag ist der mit dem Wischmopp. Also da ist ja in der Kantina dann dieses Loch in der Decke und da wurde ja der Aufseher da durchgezogen und Schnitt und du siehst halt der eine Mob, der das Blut wegmacht.
und immer nach oben guckt, ja.
Genau. Ja, und so ist solche kleinen Momente. Ich habe das Gefühl, das kommt auch erst ab, also ich weiß nicht, obwohl vielleicht ist es in Aliens auch schon.
Aliens hat, naja, also eine andere Art von Humor. Du hast dieses Kids-Game-Over-Man. Ja, also ich könnte mit Eve den Film nicht gucken, ohne dass er an der Stelle kichert. Und ist eigentlich die Frage, sollte man da kichern? Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Also ich weiß nicht, wie beabsichtigt das in dem Fall tatsächlich
Bei Aliens finde ich die Szene gut, dass die Alien-Königin einfach Fahrstuhl fährt. Das ist für mich so der witzigste Moment, wo ich denke, so, hast du gerade den Knopf gedrückt?
Es gibt halt so One-Liner, so James Cameron-Liner. Ja. Hier, das mit dem Bitch zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch Humor, wenn man so möchte.
Ripley hat generell viele One-Liner in Aliens, so.
Aber nicht in Alien 1 halt. Nee. Auch wieder, komplett andere Ripley. Wenn man ehrlich ist. Also, man merkt es halt nur nicht, wenn man den ersten und zweiten miteinander schaut, weil die sich noch so ähnlich sind. Und wenn dann die anderen dazukommen, dann hast du wirklich komplett andere Humor. Der witzigste ist aber der vierte natürlich, finde ich.
Genau.
Der gibt sich wirklich Mühe, lustig zu sein.
Dann lass uns doch zum vierten kommen. Super Überleitung. Alien Resurrection von 97. Gedreht von Jean-Pierre Jeunet. Den kennt man von Die fabelhafte Welt der Amelie. Aber der wollte halt so mal Aber er hat davor Delikatessen gemacht. Er war auch ziemlich ziemlich düster. Der wollte halt mal nach Hollywood und gucken, wie das da so in Hollywood ist als Regisseur. Dann hat er Alien Resurrection gedreht und hat sich danach gedacht, nie wieder. Das Drehbuch ist von Joss Whedon. Und ich finde, der ist nur 104 Minuten lang, aber er zieht sich ohne Ende. Und er hat tatsächlich auf Rotten Tomatoes den niedrigsten Audience Score der Filmreihe, der gesamten Filmreihe. Also Alien vs. Predator mal ausgenommen. Aber Marco, dir gefällt der Film aber eigentlich ganz gut, ne? Warum?
Fackel, ich liebe Alien, die Wiedergeburt. Also, könnte ich alle mal am Hinterland. Ist mir völlig wurscht. Alien 4 ist ein Abenteuerfilm. Das ist ein komplett anderes Genre-Kino, ist klar. Den habe ich gesehen, bevor ich das fünfte Element gesehen habe. Und du hast da schon diese ganzen Elemente, ne? Wie Franzosen halt Sci-Fi-Filme machen. Genau wie beim fünften Element. Diese Art des Humors, die Kameraeinstellungen, wie dann der Humor transportiert wird, diese praktischen Effekte, dieses Licht überall. Ich meine, der Film ist ja viel weniger gruselig, als es die anderen Filme sind. Und er zieht den Grusel, den er hat, aus einer anderen Ecke. Das ist ja mehr Body Horror an vielen Stellen, wenn überhaupt. Also wie gesagt, das ist eher ein Abenteuerfilm. Der hat ganz wenige gruselige Szenen. Das meiste ist halt einfach mit diesem Monster-Design spielen und dann auch wieder so ein bisschen Rückbesinnung auf den ersten. Die sexuelle Konnotierung ist super stark da drin. Es wird eine Orgie angedeutet zwischen Elden und den Aliens. Das war auch kein Zufall. Das ist natürlich auch ein Film, der auch eine gewisse Katastrophe ist, weil verschiedene Interessen aufeinander getroffen sind. Sigourney Weaver hat sich nur überreden lassen, weil sie ihr Shitload of Money gegeben haben und weil sie dachte, okay, es gibt gewisse interessante Punkte, wie hier das mit dem Alien-Hybriden, dass quasi so eine Mutterschaftsthematik wieder hier drin ist. Sie ist definitiv eine andere Ellen. Sie hat es auch anders gespielt. Sie wollte nicht, dass Ellen zurückkommt, aber diese Ellen Ripley ist halt Nummer 8. Und Nummer 8 ist für sie eine andere Figur. Also kann sie anders spielen. Das war für sie wichtig als Schauspielerin, dass sie sich hier befreien kann. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist natürlich die von Jean-Pierre Jeunet, die du genannt hast, der eigentlich mal wieder so ein hier seinen Künstler raushängen lassen wollte und was komplett Abgefahrenes machen wollte und dieses Hollywood-Studio die ganze Zeit reingeredet und dann durfte er nicht machen, was er will. Die Sprache konnte er eigentlich auch nicht und hat dann nur die Schauspieler gerade so Regie führen, wie es irgendwie möglich war mit Händen und Füßen und Dolmetscher. Und dann hast du die dritte Perspektive, die von Joss Whedon. Die, wenn du das weißt, wenn du es nicht weißt, weil du nicht drauf achtest, siehst du das nicht. Aber wenn du es weißt, siehst du es überall. Moment mal, das ist ja wie ein Firefly. Du hast ein kleines Raumschiff voller Outlaws, die rumschmuggeln und so weiter. Die Crew-Dynamik ist eine ähnliche. Es gibt eine Vaterfigur, eine Mutterfigur. Es gibt den Crazy Onkel. Du hast all diese Elemente. Es gibt eine Kindfigur, die eine mysteriöse Backstory hat, die meisten nicht wissen. Das ist einfach Firefly. So, und Joss Whedon hat halt so eine ganz eigene Vorstellung gehabt, wie der Film ist. Und der Film ist natürlich überhaupt nicht so geworden. Er hasst diesen Film. Und das ist der Grund, warum er gesagt hat, ich muss aufhören, nur zu schreiben, ich muss jetzt auch Regie führen. Witzigerweise haben wir Alien 4, die Sachen wie Firefly, die Avengers zu verdanken, wenn man zum Buch weiterdenkt. All das, was später passiert ist, Buffy, all das haben wir auch diesem Film zu verdanken, weil Joss Whedon sich dann gedacht hat, er muss es halt selber verfilmen. Es geht nicht anders. Die Leute verstehen seine Drehbücher nicht. Und dann muss er das selber machen. Und er sagt, es ist auch so lustig, weil die haben das Drehbuch 1:1 verfilmt. Nur jede witzige Line, jeder Moment ist komplett anders, als er es sich vorgestellt hat. Das Timing und alles. Und trotzdem funktioniert so auf so eine abstruse Art und Weise, weil es halt so ein komisches Hybridwesen ist, wie das am Ende. Und ich liebe diesen Film dafür. Und jedes Mal, wenn ich einen Alien Rewatch mache, freue ich mich auf keinen Film so sehr wie auf Alien 4. Weil da habe ich so einen wilden Abenteuer-Ride. Ich habe den aber auch als Kind gesehen. Das hilft natürlich vielleicht. Ich bin da nicht als Erwachsener rangegangen. Und okay, ich habe jetzt die Erwartungshaltung an Alien, weil ich habe den ersten gesehen, ich habe den zweiten gesehen, ich habe den dritten gesehen. Ich erwarte, dass der vierte jetzt so ist. Ich bin in einer Zeit groß gewachsen. Mein erster Kontakt zu Alien war halt Alien 4. Weil der war gerade 97 im Kino. Den gab's überall. Es gab Poster dazu. Wie gesagt, ich hatte eins an der Wand. Es gab Zeitungsberichte dazu. Es gab einen Trailer sogar schon dazu. Ich habe den Film noch lange nicht gesehen, aber ich fand ihn schon cool, bevor ich ihn gesehen habe. Und dann habe ich ihn gesehen und ich finde so viele Elemente davon immer noch cool. Auch die Unterwasserszene, wie das gepaced ist und so weiter. Manches davon sehe ich in Videospielen wieder. Wenn ich Metal Gear Solid 2 spiele, da gibt's auch Passagen, in denen man tauchen muss. Das sieht auch noch aus wie in Alien 4. Ich finde, das ist ein viel ikonischerer Film, als man ihm den Credit gibt. Und ich habe einfach einen Mordspaß mit diesem Film und eine komplett andere Erwartungshaltung wieder. Weil jeder Alien-Film ist ein eigenes Ding für mich. Und man kann zu Recht sagen, dass die alle nicht zueinander passen. Und dann schließe ich auch den zweiten Teil ein.
Lisa will schon die ganze Zeit eingrätschen und was sagen. Nee,
also,
Lisa.
Also ich will Marco gar nicht so viel widersprechen, weil ich finde Alien 4 eigentlich auch ganz cool. Also ich finde Alien 4 besser als Alien 3 tatsächlich. Für mich ist der Film so eine, ein bisschen hat das was von so einer weirden Fanfiction für mich irgendwie. Aber ich mag, dass es so weird ist. Und also ich hab da auch eigentlich jetzt wieder Spaß mit dem Film. Was ich sagen muss, ist, ich finde, man merkt an dem Film, dass Joss Whedon sich danach noch weiterentwickelt hat, weil ich finde den Joss Whedon-Humor tatsächlich da teilweise so ein bisschen schwierig, weil ich finde,
weil er nicht gut gecaptured ist.
Ja, vielleicht liegt es wirklich an der Inszenierung, aber ja. Es muss eigentlich auch ein bisschen am Drehbuch liegen, weil nämlich Joss Whedon hat ja so dieses Ding, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube bei Firefly war es auch so, aber bei Buffy ja auch, dass er so bewusst so einen sexistischen Charakter kreiert, aber dieser Charakter kriegt dann halt auch immer so also da wird immer was gegen gesagt dann. Mhm. Zum Beispiel bei Xander in Buffy, wenn der halt irgendeinen idiotischen Spruch bringt, dann gucken ihn dann alle entweder nur an, so von wegen, was ist dein Problem? Oder Buffy sagt halt so, bist du dumm oder so. Mhm. Und da gibt's halt immer dann sofort so eine Szene eigentlich, wo man halt merkt, okay, das war gerade nicht okay, was er gesagt hat. Und ich finde, manchmal werden bei Alien 4 so Sachen gesagt von den Crewmitgliedern. Das ist ja so ein Ding, das zieht sich ja eigentlich seit Aliens, dass die ja alle so übermaskulinisiert irgendwie dargestellt werden. Und ich finde, bei Alien 4 ist es manchmal so, da kommt dann so ein Spruch und nicht immer wird was hinterhergehauen. Es gibt diese Basketball-Szene ja, mhm. Da ist es ja so, da kommen die Leute ja rein und sind so, also schnacken halt Ripley so dumm an und dann macht sie die da halt fertig. Und sowas hätte ich gerne noch öfter gehabt in einem Film. Ich finde, das ist da manchmal noch nicht ganz so differenziert immer. Mhm. Deswegen funktioniert der Joss Whedon-Humor da noch nicht so für mich wie bei Buffy oder so. Aber trotzdem mag ich irgendwie Alien 4. Ich finde das so ein witzig. Und vor allem, ich glaube, das ist auch der Film, ab dem die Aliens irgendwie auf einmal viel schleimiger sind als in den ersten drei Teilen. Das ist mir so aufgefallen. Auf einmal sind die so bedeckt von Schleim. Also die haben ja schon immer gehabt, an dem Mund sozusagen, dass da diese Fäden runterkommen, aber auf einmal sehen die so aus, als wenn die irgendwie in so einer Lotion gebadet haben. Und das gefühlt seitdem ist es dann auch so ein bisschen noch mehr in dieses Alien-Design übergegangen. Ja, ist irgendwie so ganz
witzig. Das sieht so geil aus. Bitte, ich finde, klar, es muss nicht immer so schleimig sein, aber diese ganzen Close-Ups und wenn es da so runtertropft, so vor diesem roten Button und dann geht's da drauf. Ich liebe diese Kameraeinstellungen und wie anders das ist auch. Auch so typisch französisch, wieder so weitwinklig und jemand guckt so direkt so in die Kamera rein. So, also ich habe mal eine Schwäche für französischen Actionfilm und Abenteuer.
Ich mag die kleinen Details, durch die man merkt, dass sich der Film 200 Jahre in der Zukunft abspielt.
Ja.
Also zum Beispiel diese ganz am Anfang, wo einer so einen Würfel rausholt und dann schießt da so ein Laser drauf und macht das Wupp und dann hast du so Whisky im Glas. Hm? So das, so diese kleinen Details finde ich echt cool, dass sie sich Gedanken gemacht haben, okay, wie hat sich die Technik jetzt weiterentwickelt, wie können wir das darstellen, das ist cool. Und der Film hat auch den erinnerungswürdigsten Tod des Franchises. Ich sage nur Raumschiff-Bullauge.
Oh ja. Mhm. Aber ich muss aber auch noch dazu sagen, dass Alien 4 hat für mich einen der, also es gibt so ein paar Momente von der ganzen Alien-Reihe, die mir, wenn ich an die Reihe denke, denke ich sofort an diese Momente. Und Alien 4 hat diesen Moment, und zwar als Ripley ihre Klone entdeckt.
Das ist für mich einer
der schlimmsten Momente für mich. Das ist so abgefuckt. Ich habe ehrlich gesagt jetzt beim Rewatch auch überlegt, ob ich eigentlich vielleicht doch The Substance gucken kann, weil ich finde, diese Klone sind echt so super.
Das ist freudig. Der gleiche Art von Body-Horror, wie The Substance den hat.
Ja, und diese Szene, wo die Nummer 7 von Ripley so ist, so, kill me, und dann bin ich nur richtig so, das ist so schlimm, das ist eigentlich schlimmer als das Alien für mich in dem Film, diese ganze Szene.
Body-Horror-Elemente. Ja. Und auch, wenn ich meine Top 10 Szenen aus dem Alien-Franchise nehmen würde, sind erschreckend viele von Alien 4 dabei. Ob es jetzt auch, ob's auch dieses Design ist, wie du sagst, mit dem Eiswürfel, das ist auch so, das könnte genauso gut aus dem fünften Element sein, aber ob es diese Body-Horror-Szene ist, ich finde auch den Tod des Aliens, du hast schon drei Szenen genannt, die in meiner Top 10 vielleicht auftauchen würden. Und man denkt so, ja, warum das getränkt? Warum ist das jetzt so? Nein, weil es so schön Korruption und Regierung noch mal in einen Raum wirft, weil sie mit Schmugglern zusammenarbeiten. All das, was Weyland Yutani ja teilweise auch schon verkörpert hat, das ist eine bessere Szene als die meisten Weyland Yutani-Szenen im zweiten Teil. Wenn es wirklich darum geht, das darzustellen, ohne zu sehr on the nose zu sein. Ich finde ich find Alien 4, was all das angeht, einfach absolut großartig. Und wie praktisch das alles noch ist. Auch das ist cool. Da haben wir noch gar nicht
überredet. Der Lore-Klugscheißer muss eben reingrätschen. Es ist nicht mehr Weyland Yutani. Weyland Yutani ist durch diese ganzen Alien-Katastrophen aufgelöst worden.
Aber das wollte ich nicht zumindest damit sagen. Ich wollte sagen, wie bei Weyland Yutani. Ne?
Ach so, Entschuldigung.
Also nicht, das ist die Regierung.
Jetzt genau, das ist das Militär, das ist die Regierung jetzt, ja.
Genau. Ja. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Das habe ich wieder vergessen.
Naja. Es tut mir leid. Du wolltest auch sagen, dass der Film halt so die besten Szenen des ganzen Franchises für dich hat.
Ein paar der besten. Also in den Top 10 sind einige von Alien 4 und auf jeden Fall mehr als von Alien 3. Und das gehört für mich halt alles so dazu. Und dieses Alien-Design, wie praktisch das ist, schon das war's. Das wird ja Alien 3 oft angedichtet, dass es schlechtes CGI hatte, dabei hat es gar kein CGI. Das CGI war Anfang der 90er noch gar nicht so weit. Das ist halt in Wirklichkeit viel Puppeteer-Kram, aber vor einem Greenscreen und das dann reingekeyt in den Film. Das sieht aus, wie schlechtes CGI heute aussehen würde. Aber in Wirklichkeit sind es Puppen. die man reinprojiziert hat, wo das Licht dann nicht stimmt, dieser Grünschimmer sogar noch zu sehen ist, weil du konntest es nicht viel besser keyen und dann sieht es halt doof aus. Und Alien 4 war sich dessen aber bewusst und hat deswegen viel mehr wieder mit Puppen gearbeitet, nicht mit Puppen, mit Leuten in Kostümen gearbeitet. Eigentlich wie in Alien 1, aber es sieht noch viel echter aus.
Ja.
Und selbst der mal mehr und mal weniger geliebte aktuelle Alien-Film, wie heißt er nochmal?
Romulus.
Da habe ich ja sogar mit dem Regisseur damals reden dürfen. Und er ist auch so wie ich ein Riesenfan von allen Filmen. Und er hat auch stolz gemeint, er hat von allen 4 Alien-Filmen, inklusive noch Prometheus und Covenant, hat er Elemente drin in dem Film. Das immer wieder wiedererkennbar. Bewusst und unterbewusst. Aus Alien 3 hat er die Ego-Perspektive drin. Die hat er dann den Facehuggern gegeben. Aus Alien 4 hat er die Unterwasserszene, hat ihn noch mal so ein bisschen beeinflusst, als dann die Facehugger ins Wasser fallen und so. Aber auch die Kostüme wieder, es fühlt sich wieder mehr wie bei Alien 4 an, wie er das Alien zeigt an vielen Stellen, finde ich. Also der hat wirklich Elemente aus allen drin. Vor allem aus dem ersten, zweiten, aber auch aus dem dritten und vierten, weil die Filme leben halt davon, dass sie halt so anders sind, wenn man das für sich akzeptieren kann. Wenn man die konsequente Fortsetzung sucht, dann bleibt man halt nur bei den ersten 2 stecken, das verstehe ich auch. Aber wie gesagt, die ersten 2 passen eigentlich schon nicht mehr zueinander, wenn man wirklich drauf achtet.
Okay, dann kommen wir vielleicht jetzt langsam mal zu meiner These, die ihr natürlich schon alle kennt, die ihr ja den Titel gesehen habt von diesem Podcast. Okay, Marco, du hast schon gesagt, du hast den 4. Teil, gefällt dir sehr gut. Mir gefällt der 4. aus einem bestimmten Grund nicht mehr so gut, weil Alien ist für mich in erster Linie ein Horror-Franchise, eine Horrorfilmreihe. Es gibt eine Szene, die ist im 4. Teil gruselig, das ist da, wo diese gefesselten, fixierten Passagiere zu diesen Facehuggern gebracht werden. Das ist gruselig, aber ansonsten ist der Film halt eher witzig, eher Abenteuer, eher Trash. Und deswegen, das ist so mein großer Punkt, warum mich das stört, warum ich nicht so finde, dass der so wirklich dazu passt. Und dann ist es ja auch noch, er endet ja auch noch auf der Erde. Das heißt, es ist wieder das Ende ist offen, man könnte wieder noch ein Sequel und noch ein Sequel machen. Und das fand ich eben so konsequent am 3. Teil. Ripley ist tot, das Alien ist tot, fertig, aus. Und ich finde einfach, man hätte es nach dem 3. Teil sein lassen sollen. Man hätte sagen müssen, es waren jetzt 2 sehr gute Filme, ein Film, der seine Vorteile hat, seine Nachteile hat, aber der zumindest ein konsequentes Ende hat. Und das wäre es gewesen. Dass man jetzt dann einfach weitergemacht hat.
Aber meinst du, wir weitermachen jetzt den einen Film oder alles, was danach kam?
Alles, was danach kam.
Ja, da müsste ich halt einfach komplett dagegen halten.
Ja, okay.
Weil das Alien ist halt eine Ikone der Popkultur. Das ist eigentlich Star Wars des kleinen Mannes, wenn man so will. Es hat eine riesen Fangemeinde, jeder mag andere Sachen daran. Es gibt ikonische Comics, es gibt ikonische Videospiele. Ich muss vor allem an AVP 2 erinnern und auch ein bisschen Rest in Peace erinnern, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gestern erst das Studio, das dahinter steckt, ein Kult-Spielentwicklerstudio, zugemacht worden. Du hast es vielleicht mitgekriegt, Fabian, Monolith Studios ist zu, oder Productions heißen ja eigentlich. Die haben auch so Spiele gemacht wie No One Lives Forever, quasi die weibliche Version von, emanzipierte Version von Austin Powers. Bin großer Fan von AVP 2. Jetzt kann ich sagen, weil es, glaube ich, nicht mehr indiziert ist. Oh, warte mal, ist es immer noch? Ich habe natürlich die deutsche Fassung gespielt, die ohne Blut und sowas. Eine Ikone des Horror-Action-Spiels eigentlich. Besser, als es sein dürfte. Viel besser als die Filme. Ich finde, das ist halt, man merkt, dass Alien in der Popkultur, das konnte einfach nicht aussterben. Egal, wie oft du Alan Ripley umbringst. Das ist nicht so der Punkt. Das Alien überdauert das. So wie Alan Ripley ja auch dauernd eine andere Form annimmt. Wir haben 4 Filme in 4 verschiedenen Alan Ripleys, wenn man es ganz genau nimmt. Und das Alien aber bleibt als Ikone. Und ich behaupte auch, dass schon in den 4 Filmen es nicht so sehr Horror ist, wie man immer denkt. Also der 2. hat eine Grundhorrorstimmung in dem Action-Bett, das auf jeden Fall. Man hat dauernd Angst, dass jemand stirbt. Der 3. ist halt wirklich mehr dieses Psychologische. Und der 4. hat noch ein paar Horrorszenen mehr. Weil, wie gesagt, streng genommen ist die Klonszene eine Body-Horror-Szene. Du hast auch diese Momente, wie die Aliens ausbrechen zum Beispiel. Auch mit dem Knopf, dass dem einen dann noch der Arm und so abgenommen wird. Das ist eine andere Art von Horror, aber es ist Splatter-Horror. Ne? Also da wird der eine eingefroren, der Arm wird, den verliert er dann auch noch. Und dann kommt das Alien und frisst den und alles Mögliche. Das ist eine andere Art von Horror einfach, als was im ersten und vielleicht auch im zweiten gewohnt sind. Und es gibt eine ganz klassische Horror-Szene, in der Captain stirbt. Also weil er sich diese eine Waffe noch nehmen will in seiner Gier. Das ist eine ganz klassische Horrorszene. Aber ja, das ist halt mehr Abenteuerfilm, sind unterschiedliche Genre. Alle Alien-Inkarnationen sind dann irgendwie unterschiedlich, weil Prometheus und Covenant sind auch mehr so dieses Mystery-Element. Was vielleicht auch ein Fehler ist, weil insofern gebe ich dir recht, die Mystery aufzulösen war nicht die geilste Idee. Andererseits bin ich großer Fan von Michael Fassbender in den beiden Filmen. Also in beiden. Insofern finde ich sogar Covenant unterschätzt, weil er das Thema des David, heißt er, glaube ich, noch viel besser bearbeitet. Und ich das wirklich ikonisch für sich finde. Also der einen Szene, in der sie beide in Flöte blasen, was eine sehr homosexuell aufgeladene Szene ist. Auch wieder typisch Ridley Scott, wieder sexuelle Konnotationen in eine Szene packen. Das finde ich wirklich großartig, auf seine Art und Weise. Und ich kann vielen Alien-Einträgen was abgewinnen, weil es anders ist und weil sie immer damit spielen. Und AVP, ja, sie haben den Predator dazu gepackt. Passt das wirklich in den Videospielen? Fantastisch. Im ersten Alien vs. Predator-Film ein bisschen, weil es sehr viel von den Comics nimmt. Und der zweite ist der eine Film, den man wirklich komplett vergessen muss. Und du sagst ja, die Erde zu betreten ist vielleicht ein bisschen eine Todsünde des Franchises. Und ich sage immer, das Franchise kennt eigentlich gar keine Todsünden. Das macht, was es will. Und jetzt kriegen wir eine Serie, die Alien Earth heißt, die wieder nichts mit den anderen Alien-Sachen zu tun hat. Also da ist ja so, dass Noah Hawley ja sagt, er ignoriert eigentlich Prometheus und Covenant, weil er darauf gar keine Lust hat und macht eine andere Art von Prequel-Geschichte wieder zum ersten Teil. Aber irgendwie gehört das zu Alien dazu, dass es keinen Kanon gibt.
Ich finde, also ich glaube, wenn man jetzt die, also Alien 1 bis 4 als so quasi Reihe und nicht als dieses Franchise Wesen sieht, dann wäre Teil 3 wirklich der Teil gewesen, wo man hätte aufhören sollen. Aber ich finde, wenn man schon weitermacht, dann finde ich es cool, wie sie mit Prometheus weitergemacht haben.
Ja.
Denn ich bin tatsächlich, jetzt wo ich nochmal geguckt habe, ich bin schon Prometheus-Fan. Also ich glaube, ich habe sogar über, also ich finde ihn wirklich gut. Ich finde, ja. Ich mag nicht dieses, was du angesprochen hast, mit diesem, dass es halt auch mehr in diese Abenteuerrichtung geht. Ich finde, das merkt man gleich am Anfang des Films, wo es so auch mit so einer eher abenteuerlichen Musik dann losgeht. Das hat ein bisschen mehr was von so Star Trek eigentlich schon fast. Ich habe echt eigentlich überlegt, ob Prometheus sogar mein drittliebster Alien-Film ist tatsächlich.
Es gibt einige crazy Leute, die sagen, es ist der beste Film des Franchises.
Also besser würde ich
es
jetzt nicht
Argumente
sagen.
Es gibt Argumente dafür.
Ich kann es verstehen. Ich finde es wirklich, ich finde es da nämlich ganz cool, weil ich muss sagen, ich habe mit Romulus angefangen, weil nämlich Alien habe ich halt schon öfter geguckt als die anderen Sachen. Habe ich halt Romulus, Aliens, Alien 3, 4 geguckt. Und dann war ich halt so ein bisschen so, okay, die sind schon alle unterschiedlich, aber ich habe jetzt wirklich sehr viel Blut und sehr viel splatternde Gedärme gesehen und irgendwie so langsam verstehe ich halt, dass das Konzept ist, dass halt nach und nach die Leute halt rausgepickt und gekillt werden vom Alien und irgendwie kann ich jetzt mal wieder ein bisschen was anderes sehen und dann kam halt Prometheus und ich war so, ja, ist doch geil, jetzt ein bisschen so quasi, es geht da ja wirklich, also das Alien in Prometheus kommt ja wirklich, oder auch in Covenant eigentlich, die Aliens kommen an sich gar nicht so häufig vor. Es geht viel mehr um die Leute und viel mehr um diese neuen Umgebungen, in denen die sind. Und ja.
Sie handeln halt in beiden Filmen absolut dumm. Also maximal dumm. So, das ist
ja
wirklich, das ist so plot-convenient, kann man es doch gar nicht schreiben. Das ist etwas, was mich wirklich jedes Mal rausreißt. Aber abgesehen davon, die Atmosphäre, dieses Island oder wo sie es gedreht haben, das ist so genial. Wenn du schon das Alien-Franchise auf einen Planeten bringst, der sehr irdisch ist, dann nimm Island und mach damit so eine Death Stranding-Atmosphäre wie Hideo Kojima. Das finde ich toll daran. Und wie gesagt, Michael Fassbender reißt es halt für mich in beiden Filmen.
Der ist so krass gut.
Und
eigentlich finde ich es
Ja?
Nee, ich finde es spannender. Ich finde, also das wird ja in Covenant dann auch so ein bisschen mehr gemacht. Ich finde eigentlich, also ich hätte das sogar noch cooler gefunden, wenn sie das mit ihm noch so ein bisschen hochgezogen hätten, dass quasi er eigentlich mehr der Feind ist, als dann auf die Aliens zu gehen. Also ich finde ihn halt auch richtig gut in den Film und auch richtig gruselig. Und das ist der Grund, warum man net 2 AIs sein sollte,
damit sowas nicht passiert. Ich finde sogar, abgesehen von AVP, hier der neue Romulus die größte Todsünde von allen Alien-Filmen. Weil er nichts Neues erfindet. Er nimmt nur Elemente aus allen Alien-Einträgen bis den AVP-Filmen. Er nimmt nur Elemente davon und mischt die neu zusammen für ein Publikum. Am besten für ein Publikum, das entweder nur in Nostalgie verfällt oder noch nie einen Alien-Film gesehen hat. Dafür funktioniert er sehr gut. Das habe ich live gesehen, wie viele Leute mindblown waren von diesem Film, die noch nie vorher einen Alien-Film gesehen haben.
Oh, okay.
Weil dafür ist er wieder zu gut gemacht. Aber für mich als Alien-Fanatiker ist es ja wirklich so, okay, das ist aus dem Alien-Film und das ist aus dem Alien-Film.
Ja.
Das ist zwar irgendwie alles ganz cool, aber was ist jetzt dein eigenes Ding? Und das hat mich wirklich, das war heartbreaking für mich, auch weil ich den Regisseur so mag. Ich finde den, fuck, wie heißt der jetzt nochmal?
Ich hab Fede Alvarez.
Ja, genau, Alvarez. Der ist so nett. Und wir haben so gewiped und ich liebe den Typen. Und ich finde, der hat so ein unglaubliches Talent und er inszeniert das alles so cool und der Film sieht so toll aus. Aber nichts, was hier passiert, habe ich nicht schon mal gesehen. Also inklusive des, nehme ich einfach das Finale aus Alien 1 und kombiniere das mit Alien 4. So, da ist wirklich alles drin. Alles, was ich schon kannte. Inklusive One-Liner, die halt unpassend sind.
So, ja, warum muss man jetzt Aliens übertrieben?
Ja, wieso muss man jetzt Aliens zitieren? Das ist ja wie in einem der schlechteren Star Wars-Filme, die man sagt, I have a bad feeling about this. So, weil es halt immer und immer wieder gesagt, man kann es auch übertreiben und da haben sie diesen Punkt erreicht, Jumping the Shark vielleicht ein bisschen.
Was ein bisschen, also nicht ganz neu ist, aber was ein bisschen weiterentwickelt wurde, ist diese Beziehung zwischen ihr und dem Androiden halt.
Das Beste im Film.
Also es gibt halt ja schon diese Beziehung in Covenant zwischen Walter und Danny, die ist ja auch schon so ein bisschen so, aber die sind halt nicht so, also die, da gibt's eine persönliche Beziehung, aber die ist nicht so ausgearbeitet wie jetzt in Romulus. Aber ich find's trotzdem nicht neu genug, aber ich find's trotzdem schön, dass es diesen Kern in der Geschichte gab.
Genau.
Aber ja, stimmt. Also es ist wirklich sehr gut gemischt, aber so revolutionär war es jetzt nicht mit Romulus, aber trotzdem mochte ich auch trotzdem gern schauen.
Jetzt frag mich gerade, ob ich noch was zu Prometheus sagen soll, weil wir jetzt ein bisschen über Prometheus, Alien Covenant und Romulus drüber hinweg geskated sind. Ich glaube, ich muss, weil ich ja noch meine These habe. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Prometheus der beste Alien-Film ist, aber er ist auch eher unterschätzt. Er hat halt einen krassen Look, also ist unfassbar, wie der aussieht, tolle Panoramen. Die Raumschiffe sind auch unfassbar überzeugend. Also es sieht nicht nach CGI-Gewitter aus. Ja, dumme Figuren. Aber er stellt auch interessante philosophische Fragen auf. So, wo kommen wir her? Wer hat uns erschaffen? Was ist so der Sinn von uns im Universum? Aber ich finde halt, so wie bei Alien 3, der hätte halt als eigenständiger Film besser funktioniert. Und ich brauche den Alien-Ansatz, die Alien-Komponente, finde ich, in dem Film überflüssig tatsächlich. Die brauche ich nicht, um einen interessanten, spannenden Film zu haben. Und das hast du auch schon gesagt, Markus, raubt halt dem Franchise das Mysterium. Also es gibt tatsächlich so ein Video, das so die Grundaussage hat, Ridley Scott versteht sein eigenes Franchise nicht. Weil er halt schon, also seit dem ersten Teil, das Mysterium um die Ingenieure, um die Konstrukteure aufdecken will. Und er funktioniert halt auch nicht so wirklich als Prequel zu Alien, weil es halt die Timeline durcheinander bringt. Also alles, was mit Alien zu tun hat, finde ich an dem Film schwierig. Alles, was nicht mit Alien zu tun hat und eigenständig ist, finde ich großartig. Und das ist bei Covenant ja eigentlich auch so. Hier Covenant ist hinten raus auch nur wieder Alien mit besseren Effekten. Und bei Alien Romulus war es ja auch so, was du gesagt hast. Also es ist ein Pastiche aller Alien-Filme. Keine einzigen, so wirklich, die Idee mit dem Androiden ist ganz nett. Also, dass du mit den, wenn du den updatest, dass er dann anders funktioniert. Das ist schon ganz cool. Aber ich habe jetzt ich habe den zweiten Mal im Kino gesehen, ich habe gemerkt so, krass, wie stark der abbaut beim zweiten Gucken. Weil er hat wirklich so gar keine tiefere Ebene, keine eigenständigen, also ich meine jetzt keine Set, er hat eigenständige Setpieces, ja, diese Idee mit der Schwerkraft, das ist neu. Aber so eine tiefer liegende Idee, die auch wirklich irgendwie es wert ist, sie auszuarbeiten und zu erkunden, hat er überhaupt nicht. Und es ist halt wie eine sehr teure Fanfiction, was wirklich schade ist.
Aber ist die ich habe mich gerade gefragt, ob die Idee vielleicht dieses ist, dass sie diesen Planeten verlassen wollen und halt in Freiheit und ein besseres Leben haben wollen, ob das vielleicht der Über... Aber vielleicht reicht es nicht als so Schirm für den Film.
Ja, so richtig viel ist es ja nicht, weil am Ende wirst du, okay, sie wird jetzt ein besseres Leben haben, auch weil er sich geopfert hat und so weiter. Aber das ist ja auch nur so eine Behauptung und sie fliegt ja quasi in den Sonnenuntergang, wenn du so willst.
Ja, so. Stimmt.
Und das ist halt so, das reicht nicht wirklich. Das reicht nur als Grundmotivation. Das ist ja nicht mehr als MacGuffin, wenn man so will. Ich finde, also, aber selbst, mit dem habe ich noch die meisten Probleme von allen Alien-Filmen, inklusive Covenant. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, du kannst bei diesem Franchise noch irgendwas kaputt machen. Weil um auf deine These zurückzukommen, Fabian, kann man jetzt noch irgendetwas kaputt machen? Sie haben alle Mysterien entmystifiziert. Sie haben alles wiedergekäut. Sie haben sich ausprobiert. In jede Richtung, mal besser, mal schlechter. Ne? Also inklusive, wir schmeißen Predator auch noch rein. So, alles Mögliche ist passiert. Sie waren auch schon auf der Erde. Alles ist passiert. Und trotzdem ist das nicht totzukriegen, wie das echte Alien. Und ganz ehrlich, und trotzdem, du sagst ja selber, klar, Prometheus wäre wahrscheinlich ein besserer Film ohne den Alien-Aufsatz. Aber ohne den Alien-Aufsatz hätte Ridley Scott den Film nie gemacht gekriegt. Das ist doch in Wirklichkeit nur eine Verkaufe. Guck mal, wie beliebt das Alien-Franchise ist. Ich habe hier ein Alien-Prequel. Wenn er gesagt hätte, ich mache jetzt für 100 Millionen Dollar einen Mystery-Film mit einem anderen Planeten und ein paar Explorern, die mit Androiden da sind und es geht eigentlich darum, Gott zu finden, er hätte das Geld nie gekriegt. Das wäre nicht passiert. Und das Alien-Franchise ist ja nicht mal so super erfolgreich, wie man denkt. Es ist super ikonisch, aber keiner dieser Filme hat eine Milliarde geknackt oder so. Welcher war denn der erfolgreichste nochmal? Da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich glaube, inflationsbereinigt ist es Alien 4 sogar. Bin mir gar nicht so sicher. Oh, okay. Inflationsbereinigt ist auf jeden Fall ganz weit oben. Die sind gar nicht so super erfolgreich. Die waren immer nischig, vor allem solange sie im Horrorgenre verankert waren und du nicht das Altersrating so ein bisschen runterdrücken kannst. Weil der neue super erfolgreich ist, im Sinne von, er war sehr billig. Und er war ursprünglich gedacht für Streaming. Und die haben halt im Produktionsprozess gemerkt, Moment mal, das ist ja eigentlich Kinofilm und wir können da richtig viel Kohle rausschlagen. Und so ist es dann auch passiert. Aber was auch wieder cool ist wegen Back to the Roots, es muss ja nicht noch mehr aufgebläht werden für etwas, was kein super Blockbuster ist, sondern man kann ein bisschen Back to the Roots ein bisschen kleiner sein und es funktioniert ja auch, weil auf einer inszenatorischen Ebene funktioniert er ja trotzdem. Aber wie du sagst, er hat keine Tiefe und er wiederkäut nur alles. Und das nervt mich dran.
Aber es soll ja auch ein Teil 2 geben, oder? Von Romulus?
Es wird gerade besprochen, ja, weil der erste ja so erfolgreich war. Sinne von, er hat auch nicht viel gekostet.
Also ich habe auch gehört, dass Alvarez auch eine Idee hat, die er cool findet und die er machen will und so. Also eigentlich.
Also er hat noch eine Idee gefunden in den anderen Filmen.
Vielleicht, ja. Oder er macht jetzt tatsächlich dann auf der Basis dessen dann, wo er den Ton gesettet hat.
Ich würde mich freuen. Eigene Idee. Ich bleib dabei. Das ist ein so cooler Dude und er hat so ein Riesentalent. Ich liebe sein Remake von Evil Dead, weil es auch wirklich sich traut, anders zu sein und nur andeutet, wo es herkommt und es eben nicht so ein Trash-Paket. Ich finde, der ist toll. Egal. Das Alien-Franchise ist nicht mehr totzukriegen und selbst wenn, Fabian, um jetzt auf deinen These zurückzukommen, ich höre doch immer wieder raus, weil du einzelne Sachen ja trotzdem magst. So, wo wäre denn dein Punkt, also wo ist denn dein Punkt, wo du sagst, das Alien-Franchise gehörte begraben? Wo hätte man aufhören sollen und hast du wirklich Sachen, die danach kommen, die du nicht trotzdem missen würdest?
Nee, also ich hätte nach dem dritten Teil aufgehört.
Nach dem dritten?
Ja.
Also bist du ja aber auch schon eins weiter als die meisten Menschen.
Von der Geschichte her wäre das ein guter Abschlusspunkt gewesen.
Also nachdem Lisa das Herz gebrochen wurde, weil Newt und Hicks tot sind.
Ja.
Naja, ach so, nach Aliens, nee, ich finde schon das Ende von Alien 3 ist schon ein rundes Ende.
Das ja, ja, schon, halt, aber bis dahin hat man erstmal auf Teil 2 geschissen, je nachdem, wie du das betrachten willst.
Tja. Also ich finde das Gegenargument, man sollte die Alien-Reihe nicht begraben, weil toter und kaputter kann man sie nicht kriegen, überzeugt mich noch nicht so ganz.
Nee, das ist auch nicht das Hauptargument.
Okay, gleich, weil wir kommen nämlich jetzt noch zu etwas, weil da hast du, glaube ich, auch noch einiges zu sagen. Aber bevor wir dahin kommen, das war so jetzt ein ganz schneller Recap von den Alien-Filmen. Über einige haben wir mehr geredet, über andere weniger. Aber da schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, welcher Alien-Film euer Lieblingsfilm ist und welcher Alien-Film so gar nicht geht für euch. Das würde mich interessieren. Dann kommen wir doch jetzt mal zu Alien Earth. Das ist die erste Alien-Serie. Es ist schon irgendwie krass. Also es gab da so eine animierte oder so eine Serie im Internet, aber die zähle ich jetzt mal nicht dazu. Das ist jetzt die erste Serie, die wirklich auf einem Streaming-Service oder im Fernsehen kommt. Ein Prequel, also es spielt 2 Jahre vor den Ereignissen des allerersten Alien-Films.
Und 2 Jahre?
Ja, habe ich gelesen.
Ich dachte 2 Jahrzehnte.
Aber wissen wir nicht, weil es gibt ja immer noch keinen richtigen Trailer, sondern es gibt halt nur diesen kleinen Teaser. Worum geht's? Es geht um ein mysteriöses Raumschiff mit natürlich einem Alien an Bord, das auf der Erde Bruch landet. Es ist von Noah Hawley, den kennt ihr vielleicht. Der hat Fargo und Legion gemacht. ist unter anderem mit Sydney Chandler aus Don't Worry Darling und Alex Lawther, den ich ja in The End of the Fucking World geliebt habe. Mhm. Ja, die Serie spielt zum ersten Mal auf der Erde. Lisa, findest du, das ist eine gute Idee?
Tja, ich musste so ein bisschen dran denken, wie irgendwann die Jurassic World-Filme sich dahin entwickelt haben, dass es quasi die Dinosaurier sich über die ganzen, über den Planeten verteilen. Deswegen, ich bin mir nicht sicher. Also ich dachte irgendwie, bevor ich jetzt mich auf den Podcast vorbereitet habe und nochmal den Teaser geschaut habe, dass ich irgendwie gehypter bin auf diese Gesamtidee. Aber jetzt fand ich den Teaser so nichtssagend. Also vielleicht muss man wirklich dann nochmal auf den Trailer warten, dass ich mir nicht sicher bin. Das Ding ist, also ich glaube, da ist schon Potenzial, weil ich meinte ja schon, dass ich nach den 4 Alien-Filmen jetzt oder gesagt habe, okay, so langsam ist es irgendwie, also wiederholen sich halt einige Motive auch schon sehr und ich war dann froh, dass mit Prometheus und ja eigentlich auch Covenant meinetwegen da neue Sachen gemacht wurden. Und ich finde halt, wenn es auf der Erde spielt, müssen sie irgendwie eine interessante Story finden, weil es ist ja auch eine Serie und es gibt ja eben auch einen längeren Zeitraum, über den die Geschichte geht. Und es kann dann nicht eben, es kann dann nicht so sein wie zum Beispiel in Romulus, dass einfach alle Elemente nochmal reingeschmissen werden. Ich finde, es muss so eine Story geben, es muss einprägsame Charaktere geben. Vielleicht kann man nochmal irgendwie so eine, weil diese Prämisse, also Prämisse mit dieser Schöpfungsgeschichte zum Beispiel, fand ich jetzt halt an den späteren, ja, Prometheus und Covenant ganz cool. Vielleicht kann man sowas irgendwie finden und das in diese Erdstory reinsetzen. Ich glaube, wenn man halt wirklich nur Copy-Paste von diesen Grundelementen von Alien macht, wie jetzt bei Romulus, dann kann, ich weiß halt nicht so genau, also die, das Ding ist halt auch mit den Alien-Filmen, die, also die ersten 4 Filme, die leben ja auch davon, dass diese ganzen Sachen in so einer abgeschlossenen Umgebung stattfinden. Und die Erde ist ja logischerweise ein bisschen größer und nicht so abgeschlossen.
Darf ich dir kurz da einen Wind aus dem Segel nehmen oder dich beruhigen?
Mach mal gerne.
Snow Hawley hat ja noch nicht viel dazu in der Öffentlichkeit gesagt, aber was er gesagt hat, ist, dass es dazu gehört für das Alien-Franchise, dass es in isolierter Umgebung stattfinden muss.
Okay.
Das heißt, na, jetzt gut. Earth, das wird jetzt nicht Jurassic World Dominion, sondern
ja, oder Kingdom,
egal was von denen, sondern es bleibt irgendwas Isoliertes und es muss ja irgendwie passen, weil das Alien ist ja nicht bekannt. Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass Weyland Yutani schon ungefähr eine Vorstellung hat, was sie erwartet, als sie die Astronauten dahin schicken. Und deswegen auch in weiser Voraussicht einen Droiden auf das Schiff geschleust haben. Ich glaube, das ist, darauf läuft das am Endeffekt hinaus. Und es soll wohl Prometheus und Covenant ignorieren. Weil er ist kein Fan davon.
Ja, schon, das meintest du.
Es ist ja wieder also, eine neue Origin-Geschichte.
Das finde ich aber, glaube ich, blöd vielleicht, weil ich mag ja Prometheus. Ich finde auch,
vielleicht widerspricht sich's auch nicht so.
Vielleicht. Also, ich bin so ein bisschen unsicher tatsächlich, weil, also Fabian meint ja, für ihn ist doch Teil 3 Schluss. Für mich fand ich jetzt die Filme danach halt auch noch so cool, dass ich mir es halt gefallen hat, dass es weiterging. Aber es gibt auch inzwischen schon echt viele Filme. Also wenn sie jetzt, also da müssen sie mit Earth wirklich wieder einen neuen Twist irgendwie reinbringen.
Ich finde das interessant, was du gesagt hast, Marco. Das ist nämlich auch so eine Sache, die ich mich, und ich glaube, die hat sich jeder Alien-Fan gefragt, als Alien geguckt hat, wie viel weiß Weyland Yutani? Also die müssen irgendwas wissen, weil die wussten, die haben ja explizit gesagt, hey, untersucht dieses Signal und sie haben den Androiden an Bord, der ja auch, anders als jetzt im zweiten Teil, die Crew weiß nicht, dass es ein Android ist. Das ist ja auch, denke ich mal, Absicht. Also irgendwas müssen die wissen. Insofern bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt, was sie da der Lore hinzufügen. Ein bisschen habe ich Angst, weil was so Alien Romulus oder halt Prometheus und so Covenant der Lore hinzugefügt haben, ergibt nicht unbedingt Sinn, beziehungsweise bringt nicht so viel.
Die Rechte an dem Gesicht von Ian Holm haben sie ja anscheinend schon gesichert für das Franchise, ganz vorsichtig gesagt. Deswegen, es ist, wer weiß, was da passiert. Das Interessante ist, ich bin ja so froh, dass wir so wenig darüber wissen. So, also wir haben nur diese 30-Sekunden-Teaser, der Elemente aus AVP2 aus dem Videospiel hat, AVP2 mit dem Facehugger, die Ich-Perspektive vom Facehugger, das ist eigentlich daher und gleichzeitig ist Ich-Perspektive ja so ein Element von Alien 3 und ja, das Raumschiff-Design könnte aus Aliens sein, so viel mehr sieht man in diesen 30 Sekunden nicht und gleichzeitig ist es halt, stellt es halt diese Welt auf den Kopf, wie wir uns dieses Prequel eigentlich vorstellen müssten und wir wissen immer noch nicht mehr dazu. Was ich aber weiß, ist, dass Noah Hawley mit Legion die vielleicht beste Marvel-Serie überhaupt gemacht hat, die viel zu wenig Leute gesehen haben. Auf jeden Fall die kreativste. Es ist die Abstand kreativste Marvel-Serie, die es gibt, die die wenigsten Leute gesehen haben und die streng genommen ja jetzt zum MCU gehört, seit sie die X-Men eingekauft haben. Also das ist ja eine X-Men-Serie. Aber das fühlt sich nicht so an. Das ist crazy. Ich meine, habt ihr Legion mal gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich kann es nur empfehlen. Also das ist so verrückt. Es spielt ja auch hauptsächlich in der Irrenanstalt. Wenn ihr Aubrey Plaza-Fans seid, und wer ist das nicht, ist es noch ein Grund mehr, das zu gucken.
Okay.
Also Legion mal eine Chance gibt, wenigstens die erste Folge, und zwar bis zum Schluss. Und dann mal weitergucken, es wird nur verrückter. Ich finde, es ist ein Abstand kreativste Live-Action-Marvel-Serie, die es überhaupt gibt. Und die ist halt von Noah Hawley. Und Fargo liebe ich. Ich meine, ich liebe schon den Originalfilm von den Coen-Brüdern. Aber davon ein Remake zu machen als Serie, fand ich so crazy. Und ich habe mich eigentlich gar nicht dafür interessiert. Dann habe ich es geguckt und lieb's natürlich. Und ich finde sogar die zweite Staffel, die eher ein bisschen verschmäht wird, finde ich total interessant, weil sie Soprano-esque ist. Und die dritte ist hier im Abstand sogar, ich finde die sogar noch besser als die anderen zwei. Also Fargo ist für mich ein unglaubliches Meisterwerk, eine Anthologieserie, wie man sie sich nicht vorstellen kann, die quasi das Fargo-Prinzip des die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und so weiter. Und das ist halt totaler Bullshit. Das war schon beim Kinofilm Bullshit. Die Leute haben es aber einfach geglaubt. Und wenn du diese Prämisse so eingeimpft gekriegt hast, siehst du die ganze Serie einfach mit. Du siehst die ganze Geschichte mit all ihren kuriosen Zusammenhängen, siehst du einfach als etwas, ja, könnte passiert sein. Und ja, die Leute haben sich vielleicht ein UFO eingebildet, wer weiß. Hätte ja so sein können. Wenn das so überliefert ist, dann ist das so. Aber eigentlich ist es halt nicht so. Es ist ja nur so kurios authentisch. Und unglaublich gut charaktergetrieben. Und dieser Typ macht eine Alien-Serie. Das ist auch etwas, was ich nicht habe zusammenkommen sehen. Aber ich glaube, der sollte ja auch zwischenzeitlich Star Trek 4 machen. Deswegen ist das nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass er sich auch mit so, also nicht nur, Legion ist ja schon Sci-Fi genug, aber diese Art von Sci-Fi dann auch noch vornimmt. Und das ist es halt. Das ist so typisch Alien. Wir kriegen wieder was komplett anderes, was anderen Sachen widersprechen wird. Definitiv. Wir wissen nicht, was wir kriegen. Es ist aber wieder von einem großen Talent. In dem Fall halt kein Newcomer. Das gehört zur DNA dieses Franchises wie jeder Facehugger. Das ist halt das, was Alien für mich ausmacht. Und deswegen darf es tatsächlich nicht sterben. Solange Menschen sich kreativ damit auseinandersetzen können und dem Ganzen etwas Neues zugeben können, darf es weitergehen in meinen Augen.
Ich wäre ja auch ein Lügner, wenn ich sagen würde, ich bin nicht gespannt auf diese Serie und ich werde sie mir wahrscheinlich trotzdem anschauen. Übrigens, wann kommt sie denn jetzt raus? Also wir wissen es immer noch nicht genau. Sie soll im Sommer auf Hulu rauskommen. Wenn wir Pech haben, müssen wir noch länger warten hier in Deutschland, bis es auf Disney Plus erscheint. Zum Beispiel bei The Bear war das ja so, die erste Staffel ist halt 4 Monate später erst rausgekommen auf Disney Plus. Bei der zweiten Staffel waren es immerhin noch 2 Monate, also toi, toi, toi.
Ich kann mir vorstellen, dass es eher früher als später ist nach Romulus, wenn das so erfolgreich war, dann wollen sie es vielleicht auch schnell dann weltweit verteilen.
Bei der dritten Staffel war es doch auch später, ein bisschen später, aber dafür alle Folgen gleichzeitig oder so, ne? The Bear.
Kann sein,
ja. Ich glaube nämlich nicht mehr wöchentlich. Während in den USA bei Hulu wöchentlich gewartet hast, ist es hier an Disney Plus. Also muss dazu sagen, Hulu gehört Disney. Aber Hulu gibt's halt nicht in Deutschland. Deswegen kommt hier dann alles auf Disney Plus. Aber auch nicht unbedingt zeitgleich. Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Aber man muss auch dazu sagen, dass mit die besten Serien auf Disney Plus immer Hulu-Serien sind. Oder FX-Serien, so gesehen. FX ist Fox. Und Fox hat die Disney gekauft und das wird dann auf Hulu versendet. Und das landet dann so bei Disney Plus. Und sowas wie The Bear, sowas wie Shogun, all diese Dinge, all diese Kritikerlieblinge sind nicht Original Disney Plus Content, sondern Hulu Content gewesen. Was zumindest so ein Indikator dafür wieder ist, dass sie uns eine andere Art von Qualität erwartet, weil diese Serien fühlen sich oft an wie HBO-Serien. Die hätten auch von HBO sein können. Die sind nicht dieser klassische so Disney-Star Wars-Serienweg, abgesehen von Andor, weil die sich auch wie eine HBO-Serie anfühlt, in der eine Serie, eine Staffel wie ein langer Film ist. Der halt nur von, der wöchentlich unterbrochen wird. Was echt so ein ganz schlimmer dramaturgischer Flow ist. Und diese FX-Serien sind viel durchdachter an vielen Stellen und müssen auch mit weniger Mitteln mehr erreichen. Und aus diesem Grundprinzip heraus ist ja erst Alien Romulus entstanden. Und das auch, weil dieser Predator-Film Prey so erfolgreich war. Der war ja wirklich nur ein Hulu-Film.
Das ist der einzige Predator-Film, den ich geguckt habe, muss ich sagen, an dieser Stelle. Und den fand ich richtig gut. Und ich fand es richtig cool, wenn jetzt, dazu müsste man aber dann auch Prometheus und Covenant ignorieren, wenn man so einen Film mit Alien machen würde, dass es halt in einer anderen Zeit spielt und wirklich in so einer Zeit, wo es auch diese ganze Technologie gab und so. Das wäre doch richtig geil eigentlich. Aber dann müsste man natürlich auch wieder den Ursprung umschreiben.
Es gibt eine Sache, die wir bis jetzt ignoriert haben, die jetzt gerade sehr aber andeutet, dieses Universumübergreifende bei Alien. Alien, ich sag ja, Alien betrachte ich eben nicht als geschlossene Geschichte, sondern als eine Ikone der Popkultur, die in tausend verschiedenen Medien und Filmen und Serien vorkommen kann. Du kannst 100 verschiedene Dinge damit tun. Und eine Sache, die wird immer nur angedeutet, aber die ist nicht ausgesprochen, aber die ist verankert in Alien. Nämlich, dass das Alien-Franchise parallel zu Blade Runner existiert. Dass es dieselbe Welt ist. Dasselbe Universum. Kennt ihr die Theorie?
Nee. Ich kenne die Theorie, aber erzähl nochmal.
Ich erzähle sie nochmal und ich verbinde sie mit einer Anekdote. Auf der CCXP von vor 5, 6 Jahren, die war in Köln, hatte ich ein sehr langes Interview mit Benedict Wong, der aus Doctor Strange oder eben Prometheus. Und so viel kann ich schon mal sagen, Benedict Wong ist einer der coolsten Schauspieler, mit denen ich je so zu tun hatte. Ich hatte es so geliebt, mit dem zu reden, und da wir beide ja asiatische Wurzeln haben, konnten wir da auch ein bisschen bonden und dann so ein paar Geschichten austauschen. Und ich weiß noch, wie ich dann hinter den Kulissen zum Buffet gegangen bin, um was zu essen. Und er sieht mich am anderen Ende des Raums so, hey, Marco! So, das ist so ein cooler Typ. Ich mag den wirklich sehr. Benedict Wong ist Und Benedict Wongs Lieblingsfilm of all time ist Blade Runner. Und ich habe ihm gegenüber gesessen, habe ihm erzählt, ja, streng genommen hast du ja mal einen Blade Runner mitgespielt, also in dem Universum. Also, hä, wie, was? Naja, es ist so, Ridley Scott hat ja Blade Runner gemacht und hat Alien gemacht. Und beides für verschiedene Filmstudios. Deswegen gibt es offiziell keine Verbindung zwischen diesen Franchises. Das eine ist 20th Century Fox, das andere ist, was war Blade Runner nochmal? Warner, glaube ich. Warner. So, diese zwei, ich glaube Warner, diese zwei Sachen haben nichts miteinander zu tun offiziell. Aber drin verankert ist eine Verbindung, nämlich dieses Industrielle, diese Gesellschaftskritik, diese Kapitalismuskritik, die da drin steckt. Und die Grundidee war, und das hat man dann nur in Prometheus angedeutet und in den DVD-Extras sogar ausgesprochen. In den DVD-Extras ist es wirklich extrem versteckt. Weil sie haben so viele virale Clips mit Guy Pearce gedreht, der ja in Jung im Film nicht vorkommt, aber ursprünglich schon. Und in den viralen Clips kommt Guy Pearce Charakter, also der des Wayland, kommt in Jung vor. Kommt in
Covenant vor, oder ist das ein anderer Typ dann?
In Covenant ist er ein Jung. Aber ja. In Prometheus ist er nicht in Jung.
Okay.
Und für Prometheus, es war ja komisch, man guckt Prometheus auch damals im Kino und denkt sich, warum haben sie Guy Pearce gecastet und ihn alt gemacht? Das ist ja albern. Es ist deswegen,
wollten den noch in Jung zeigen.
Weil sie ihn in Jung ursprünglich drin hatten. Und sie haben entweder rausgekartet oder gar nicht mehr abgedreht, aber sie hatten ihn schon gecastet. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben virale Videoclips mit ihm gedreht, in denen er den Entrepreneur spielt, den Elon Musk seiner Zeit. Solche Sachen haben sie gemacht, lange bevor wir an Elon Musk gedacht haben, haben sie halt schon mit ihm abgedreht, also war mehr von Steve Jobs und so inspiriert. Und die Idee bei Alien und Blade Runner ist, dass Wayland mit seiner Firma Wayland Yutani befreundet war mit Tyrell aus Blade Runner. Und beide, oder diese Freundschaft, diese kapitalistische Feindschaft, die eigentlich so diese zwischen den beiden ist, diese Hassliebe, entsteht daraus, dass sie zwei verschiedene Ansichten haben, wie man mit künstlicher Intelligenz umgeht. Zwei verschiedene. Die von Wayland Yutani war die des perfekten Droiden. Und deswegen hast du diese Androiden halt, die sich durch die Alien-Reihe ziehen. Die sind ja noch, die ziehen sich ja noch mehr durch die Alien-Reihe als Alien selbst, wenn du nur Prometheus betrachtest. Ja, also wenn du den reinnimmst, da geht's halt mehr um den Druiden als um das Alien. Und so gesehen kannst du sagen, in der Alien-Reihe sind die Druiden so der rote Faden, der sich da durchzieht unter das, was versucht Ridley Scott zu etablieren, weil ihm das so wichtig war, die Druiden. Und Wayland Yutani steht halt für die Technologie der Druiden. Roboter, die in irgendeiner Art und Weise ein Bewusstsein entwickeln. Oder denen nicht zu trauen ist. Oder denen vielleicht doch zu trauen ist, was sich dann wieder durch Romulus zieht. Und die Idee von Tyrell ist, künstliche Menschen, synthetische Menschen. Wie war nochmal der Begriff dafür in dem Film?
In Blade Runner jetzt? Oder
in Blade Runner. Replikanten?
Replikanten. Was mir das nicht einfällt. Replikanten sind ja synthetische Menschen. Die kannst du nicht wirklich von Menschen unterscheiden. Die sind so, also nicht mal mit einem DNA-Test, sondern du musst ja einen Psychologietest machen mit denen. Und erst in Blade Runner 2049 haben sie dann wenigstens da was ins Auge eingebrannt, damit man das endlich unterscheiden kann. Aber das sind zwei unterschiedliche Philosophien, wie man mit künstlichem Leben umgeht. Das eine ist der Roboter, das andere ist der künstliche Mensch, der replizierte Mensch. Und diese Philosophie zieht sich durch beide Franchises, weil sie auf Ridley Scott und Alien 1 und Blade Runner zurückgeht. Und deswegen sind ganz streng genommen, oder auch eher auf einer Fanfiction-Ebene von mir aus, aber durch Prometheus und den DVD-Extras miteinander verbunden, weil da wird dann Whale und Yutani erwähnt, sind diese zwei Franchises miteinander verbunden und spielen im selben Welt.
Tja, das ist auch ein bisschen Crossover-Möglichkeit auf jeden Fall. Crossover-Möglichkeit.
Crossover-Möglichkeit. Und so konnte ich wenigstens Benedict Wongs Mind blown, dass er streng genommen schon mal in den Blade Runner-Filmen dabei war.
Was hat er dann gesagt? War er so, oh
mein Gott, cool? Okay. Ja, so, oh. Irgendwie okay, sowas. Cool. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur, wie er mich in der Kantine begrüßt hat. Das weiß ich nicht. Aber es ist auf Video festgehalten. Das kann man bei den Kollegen vom Moviepilot im Livestream, der irgendwie 4 Stunden geht. Irgendwo da findet ihr es.
Rauspicken.
Das ist ein bisschen rauszusuchen. Ich kann's ja hier raussuchen, damit wir es einblenden können.
Wenigstens. Mach mal gerne.
Schick ich euch. Ich würde gerne nochmal zurück auf die These kommen, die ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also Marco hat jetzt schon sehr ausführlich gesagt, warum er der These nicht zustimmt. Einfach weil das Franchise, ein lebendiges Franchise, aus dem man machen kann, ist eben besser als ein totes Franchise. Ich übrigens, um das vielleicht ein bisschen klarer zu machen, ich meine nur die Filme. Also man kann gerne weiter Bücher schreiben, Comics malen und Computerspiele oder Videospiele programmieren. Aber ich finde einfach, dass das Alien-Franchise hat auch so ein bisschen so Beschränkungen wie ein Zombie-Film. Also du musst halt jedes Mal die Spielregeln erklären. Jedes Mal muss es zu einem Ausbruch kommen. Dadurch sind halt die Filme dann teilweise auch recht formelhaft. Und ich finde, für mich persönlich, das kann ja jeder anders sehen, aber für mich persönlich macht das Alien-Franchise schon dieser Horror-Aspekt aus und dieser kosmische Horror-Aspekt aus. Das ist das, was ich bei Alien am besten finde. Das verträgt sich einfach nicht damit, jedes Mysterium auszubuchstabieren. Und deswegen bin ich halt der Meinung, das hätte man einfach dann mit dem dritten Teil beenden sollen. Aber jetzt würde mich ja mal interessieren, Lisa,
sorry, du hast jetzt... Sorry, da muss ich jetzt was drauf antworten. Hörst du jetzt auf, Alien-Sachen zu gucken? Wirst du Alien Earth sehen oder nicht? Weil natürlich, du hast ja für dich persönlich eine Entscheidung getroffen. Ha?
Natürlich werde ich Alien Earth weitersehen, weil ich ja halt auch hier für GigaTV Mac arbeite.
Okay, wirklich nur aus beruflichen Gründen? Würdest du es nicht privat
sehen? Nein, ich würde es natürlich auch aus Neugier gucken, aber ich meine, die Leute nehmen auch Drogen und trotzdem denken die, ja, wäre es vielleicht besser, wenn ich mir die Drogensachen aufhöre.
Ja, aber ich finde halt immer so dieses, man muss ein Franchise beenden und da muss es aufhören. Ich verstehe immer diese Denke dahinter nicht, weil ein paar der besten Filme und Dinge, die wir je erlebt haben, gäb's nicht, wenn man so denken würde. Wenn man einfach aufgehört hätte. Wenn George Lucas nach Return of the Jedi aufgehört hätte, ich meine, ich bin kein Fan der Prequels, das ist nichts für mich, aber ich anerkenne, dass da tolle Szenen sind und so viele Leute bezeichnen die als ihre Lieblings-Star-Wars-Filme. Und jeder findet in diesem Welt von Star Wars Dinge, die ihm am meisten bedeuten. Jeder.
Und man hätte aber auch sagen können, vielleicht dadurch, dass wir uns so auf Sequels und Prequels konzentrieren, geht kreative Energie flöten, die wir in neue Sachen hätten stecken können und vielleicht geht uns dadurch was verloren. Lisa, du hast jetzt beide Standpunkte gehört. Ja. Was ist so deine Meinung dazu?
Ich glaube, ich bin so richtig langweilig in der Mitte und sage, dass ich dass ich es an sich cool finde oder ich finde, es gibt viele Möglichkeiten, das Alien-Franchise zu erweitern und ich finde, es ergibt irgendwie auch, ich finde Markus' These tatsächlich ganz gut in dem Sinne, dass man ja eigentlich gar nichts mehr in dem Sinne kaputt machen kann. Also man hat das, was ja gar nicht unbedingt so als negativ zu sehen ist, sondern als man hat einfach, also unendliche Möglichkeiten in dem Sinne. Ich finde aber, es darf nur weitergehen, wenn man wirklich sich Mühe gibt, halt frische Ideen zu haben. Und also ich würde jetzt nicht, auch wenn ich Romulus mochte, würde ich jetzt nicht noch 10 weitere Romulus-Filme, wo alles wieder genauso wiedergekäut wird, sehen. Deswegen, wenn es was Kreatives gibt, gerne. Aber ich, also es muss wirklich dann schon was sein, was mich da neu begeistert, weil, wie ich ja schon meinte, irgendwann dieses einfach nur diese klassischen Alien-Elemente reinwerfen, wird dann auch repetitiv. Hm. Ich habe mich gefragt, ob man vielleicht mal so ganz crazy sein müsste, weil als ich drüber nachgedacht habe, war ich so, okay, was könnte man noch machen, was ja in dem Franchise ist, aber was ist, was man noch nicht gemacht hat. Und dann dachte ich, ja, eigentlich Animation. Und dann dachte ich, was wäre, wenn es so eine Serie geben würde wie so Happy Tree Friends, aber mit einem Alien, das in jeder Folge dann irgendwie halt was macht. Das wär, also das wäre auf jeden
Fall. Also Comedy.
Lustig. Ja, weiß nicht. Oder so ein bisschen Comedy, aber
mit weiß nicht, ob es dafür herhalten muss, aber viele Comedy-Sachen würden nicht funktionieren, wenn es Alien nicht gäbe. Also so Spaceballs ja. oder so. Ne? Wo ich hier einfach John Hurt nochmal nehmen und das und der Chestburster kommt wieder aus ihm raus. Ja, ich fair, sag ja, okay. Ikone des Dings. Und ich finde, man kann auch. Ikone der Popkultur. Ich finde, man kann es halt auch nicht trennen von allem anderen, was noch drumherum passiert. Deswegen will ich ja nicht, dass das Alien stirbt, also das Franchise quasi ein Teil der Vergangenheit wird. Nehmen wir zum Beispiel Alien Isolation, ein Videospiel, das ich noch gar nicht angesprochen habe. Wisst ihr, was der USP von Alien Isolation ist im Vergleich zu allen anderen Horror-Videospielen da draußen? Das Alien benimmt sich jedes Mal anders. Das ist nicht geskriptet, das ist eigentlich eine sehr also eine relativ bessere AI, als man es von anderen Videospielen kennt. Das heißt, das Erlebnis, wenn du Alien Isolation spielst, ist jedes Mal ein anderes. Also auch wenn du stirbst und dann das Level nochmal von vorne machst, es wird sich anders verhalten, es wird anders langlaufen, es wird dich an einer anderen Stelle entdecken, je nachdem, wie du dich benimmst. Das heißt, du dieses Gefühl, das du eigentlich aus Alien 1 hast vor allem, ne? Das ist ja das, was hier repliziert wird, das überträgt sich in ein Videospiel. Und auch das, ich meine, natürlich hat Fabian recht, wenn man sagt, streng genommen kannst du auch irgendwas anderes nehmen, was anderes Kreatives, muss doch nicht das Alien sein, dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Aber mit dieser Ikone ist es erst etwas, über das wir reden. Und diese Ikone ist halt, die ist halt da und sie ist halt unerreichbar. Mir fällt auch wirklich kein anderes Filmmonster ein, das so perfekt ist wie das Alien. Da bin ich schon wieder bei Alien 4, es ist perfekt.
Ja, genau. So.
Aber das ist es halt für mich. Und klar will ich immer, dass was Frisches passiert, aber dafür muss es auch bleiben. Dafür muss auch, wenn es alle 10 Einträge nur etwas gibt, was ich cool finde und alles andere finde ich doof, ich finde es zumindest wichtig, dass man es weiter probiert. Und das daher auch der Star-Wars-Vergleich. Du kannst noch so viel über Disney-Star-Wars meckern. Andor ist mit das Beste, was Star-Wars je erreicht hat. Und das geht nur, wenn es weitergeht.
Ich find's jetzt doof, wenn sie das sozusagen so krass franchisieren, wie jetzt in den letzten paar Jahren, als es diesen krassen Takt gab bei Marvel und bei Star Wars, dass halt so jedes Jahr so 3 Millionen Sachen rauskommen. Das fände ich blöd. Ich finde diesen Abstand, wie es bis jetzt gemacht wurde, dass immer so alle paar Jahre mal wieder was kam, wenn man sich dann wirklich auch Gedanken gemacht hat, fand ich irgendwie ganz gut. Aber wenn es jetzt jedes Jahr eine Alien-Serie kommt, wäre ich auch raus, glaube ich.
Ich finde, man sieht halt, wie viele Leute das beeinflusst hat. Ne? Auch wenn ich jetzt Fede Alvarez wieder ausgeschimpft habe für Alien Romulus, der ist halt beeinflusst davon. Sein ganzes Leben schon. Und es gibt halt so viele Künstler auf der Welt, die sich damit ausdrücken wollen. Und wenn es nur Artworks sind und Bildschirmhintergründe, wenn du dich irgendwie, das, was H.R. Giger und Ridley Scott da geschaffen haben, ist an Perfektion nicht zu überbieten und man will einfach Dinge damit tun. Und es wird halt wahrscheinlich nie aufhören, im Guten wie im Schlechten, aber eben auch im Guten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, sagen wir mal, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal ein bisschen was anderes. Freut ihr euch auf Alien Earth oder seid ihr noch skeptisch? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ja, vielen Dank an euch, Marco und Lisa. An das Team im Hintergrund, sorry, dass es etwas länger gedauert hat. Und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.